zu Folge 126 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind genau wie letzte Woche zu dritt dabei und auch in derselben Besetzung. Das heißt mit dem Jan und dem Tim. Hallo Tim erstmal.
Ja, einen schönen guten Abend aus Berlin.
Und Jan, dich erreichen wir heute auch wie gewohnt im rheinischen Exil in Köln.
So sieht's aus, ja. Hallo zusammen.
Ja, dasselbe gilt auch für mich und genau, deswegen halten wir uns auch fast schon ungewohnterweise dieses Mal gar nicht weiter damit auf, dass irgendwelche Reiseberichte hier mal als erster Punkt kommen, sondern wir starten sofort mit den Feel-Good-Stories. Heute Nachmittag ist nämlich Jona Niemetz Fußballprofi, hat einen Profivertrag unterschrieben bei Fortuna Düsseldorf. Und auch wenn, glaube ich, Fortuna Düsseldorf die Vertragslaufzeit, wie es da jetzt Usus ist, nicht kommuniziert, wird gemunkelt, dass es wohl ein Dreijahresvertrag ist, dass der Vertrag bis 2026 laufen soll. Was halten wir denn davon, Tim? Was denkst du darüber? Ist das die richtige Entscheidung der Fortuna gewesen?
Also ich finde es ja immer gut, aufstrebende Spieler aus dem eigenen Stall, so mit Stallgeruch, dabei zu behalten. Wir werden ja später noch ein bisschen über den Kader reden. Mit Sicherheit ist das noch nicht das Ende der Planung für den Sturm nächste Saison, aber ein Puzzlestein und ich freue mich drüber.
Genau, ich glaube, das ist irgendwie gut für die weitere Chronologie dieser Erfolge. Wir werden gleich über Rostock sprechen, danach noch über den Kader. Da taucht Jona Niemetz vielleicht auch nochmal auf. Am Anfang, ich glaube, man muss halt die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also es ist halt, wie Tim sagt, gut, mehr nicht oder auch nicht weniger. Ne? Also man muss halt schauen, was jetzt sich da jetzt draus entwickelt. Es ist halt so ein Spieler, wo ich davon ausgehe, ja, in den Spielen, in denen man ihn gesehen hat, da war es leicht, ihn gut zu finden, weil er seine Stärken hat ausspielen können, die Athletik, die Geschwindigkeit, die er hat. Wir werden aber, je mehr er spielen wird, sicherlich auch merken, wo seine Defizite noch sind. Hoffentlich noch. Ja, also das kann sich ja alles ändern. Gegen Rostock hat man das auch schon mal ein bisschen gesehen. Manchmal ist er halt irgendwo auf dem Feld, wo er nicht unbedingt sein müsste, aber das sind so alles Kleinigkeiten. Ich habe da jetzt auch nicht mit anderem gerechnet, muss ich sagen, auch wenn es ja dann Gerüchte gab, aber das ist immer so ein Rauschen, das vielleicht auch zu so Verhandlungen dazugehört und eventuell ist es ein Anzeichen dafür, dass er einen gut vernetzten Berater hat. Ich weiß es nicht, ja.
Ja, würde ich auch voll zustimmen. Schön, dass er dabei ist. Auch 3 Jahre ist, glaube ich, eine vertretbare Zeit. Wir sind sehr, sehr gespannt, was er noch so aus seiner Karriere macht, der Junge. Sah auf jeden Fall ja wirklich teilweise schon extrem vielversprechend aus in den letzten Wochen. Ja, auch gegen Rostock ist er ja schon im Einsatz gewesen, ist er noch eingewechselt worden spät. Aber zu dem Zeitpunkt war die Partie ja eigentlich schon entschieden, weil die Fortuna relativ wenig Probleme gehabt hat am Wochenende mit den Rostockern. Und es zum richtigen Scheibenschießen fast gekommen ist. Also ich glaube, bisher gab es unter dem neuen und mittlerweile alten Trainer der Rostocker, weil Patrick Glöckner wurde ja heute entlassen. In den 9 Spielen, die er gecoacht hat, nie mehr als 2 Tore insgesamt, außer gestern, wo es halt richtig, richtig hoch herging. Die Fortuna gewinnt 5-2 bei Hansa Rostock. Und ich glaube, zumindest mit dem Ergebnis hätten wir wirklich nicht gerechnet, oder? Also ich war ein bisschen kalt erwischt von dem Spielverlauf, aber vor allen Dingen auch davon, wie überlegen die Fortuna gewesen ist.
Ja, ich glaube, da waren wir alle überrascht. Ich glaube, denn der Herr Glöckner sagt das dann auch, probierte sich ja dann noch irgendwie, obwohl er wahrscheinlich damit gerechnet hat, was heute passiert ist, dass er seinen Job verliert, in der Pressekonferenz zu retten, indem er gesagt hat, mit der ersten Situation wäre man verunsichert gewesen und von da an wäre alles gegen Rostock gelaufen, aber das ist so schnell, so klar wird und eine Mannschaft von Hansa Rostock auf dem Platz war, die in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden hat, das hätte ich nicht erwartet.
Weil man den Verteidiger auf den falschen Fuß angespielt hat. Danach konnte eigentlich nichts mehr gut laufen. Ich weiß, er hat das als Beispiel herangenommen, warum das irgendwie schwierig ist, aber ja, ich meine, von der Aufstellung her und her war es vielleicht zu erwarten. Oder gab es da irgendwelche Überraschungen davon, wie sie angefangen haben? Es hat sich, ich will nicht sagen, nicht selber aufgestellt, aber dass man jetzt Daniel Ginczek nicht in die Startelf stellt, das habe ich mir auch schon gedacht, so, ne?
Ja, ich glaube,
vielleicht der Appelkamp nicht drin ist, so ein bisschen ein Punkt.
Ja, Appelkamp und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Peterson nicht krank gewesen wäre, dass er auch mal wieder eine Chance erhalten hätte, weil Tunjan ja eigentlich immer sehr lobt und der jetzt ein paar Mal wirklich hinten dran war, vielleicht hätte der auch, wäre er auch im Sturm aufgelaufen, aber weil ich fand, die letzten Wochen waren ja wirklich keine Wochen, wo Ruven Hennings besonders gut ausgesehen hat, ganz im Gegensatz zu gestern. Also das hat man fast schon wieder ein bisschen vergessen, finde ich, unter dem Eindruck dieses Spiels, weil er da wirklich auch für mich zu den Stärksten gehört hat. Das war jetzt auf jeden Fall auch nicht unbedingt zu erwarten, dass Hennings halt irgendwie direkt in die Startelf rückt und dann mal wieder spielt wie der alte Hennings eigentlich.
Also du meinst Peterson aber eigentlich dann auf links und dann rückt Ioa nach vorne rein? Oder hättest du gedacht, dass Peterson auch nach vorne reingeht? Weil das wäre jetzt so.
Haben wir ja auch durchaus schon gesehen, ne? Diese,
ja, aber das. Also. Aber das, dann. Ja, okay. Ja.
Eins von beidem halt, ne? Also das.
Ja, aber Ioa lässt man doch halt in der Rechnung auf jeden Fall drin.
Das ist so ein klar, den kannst du im Augenblick nicht rausnehmen. Bei dem muss man ja wirklich einfach verärgert sein, dass der nicht mehrere Positionen spielen kann. Emma war ja, glaube ich, dann auch einer derjenigen, die direkt von Anfang an beteiligt waren. Über die linke Düsseldorfer Angriffsseite konnte man ja relativ schnell irgendwie ein paar Chancen entwickeln. Meistens war es dann Karbovnik, der freigespielt wurde, aber es ging ja wirklich eigentlich fast von Sekunde 1 nur in eine Richtung. Und resultiert halt eben auch dann letztendlich, glaube ich, in der 12. Minute schon im 1:0. Was einfach auch fällt, weil Karbovnik links einfach viel, viel zu viel Platz hat. Und wenn er diesen Platz bekommt, ist er einfach unfassbar gefährlich. Wie kann er in die Mitte geben? Ruven Hennings lässt den so unnachahmlich durch. Das ist eben auch was er wirklich gut macht. Also das macht er auch häufig. Das hat er, glaube ich, genauso geplant. Und wenn im Augenblick David Kownacki so eine Chance bekommt, dann lässt er sie halt eben nicht liegen.
Ja, und vor allem war es da auch schon überfällig, das Tor, ne? Also bis dahin hatte man sich ja schon so viele gute Einschussmöglichkeiten erarbeitet, dass es eigentlich hochverdient. Und da konnte Rostock noch von Glück sagen, dass es nur 1:0 stand.
Ja, aber das liegt ja nicht nur an der Fortuna eben, sondern dieses Karbovnik-Tor, das zieht sich ja dann quasi durch die Defensivleistung. Der Rostock hatte ja sich eher durch eine freundliche Begleitung der Fortuna lange Zeit ausgezeichnet hatte, als da richtig reinzugehen. Also es gab ja dann mehrere Tore. Wir gehen vielleicht nachher auf das zweite Zimbo-Tor nochmal zurück, wo das halt am frappantesten war, die Passivität der Rostocker. Also das ist schon hart. Aber das sind dann halt einfach die Spieler, die Fortuna halt auch gewinnt, ja, gegen die Regensburgs und Rostocks dieser Welt, die halt auch aus bestimmten Gründen unten drin sind und die vielleicht auch aus bestimmten Gründen ihren Trainer jetzt entlassen haben. Also die Rostocker, die Regensburger glaube ich nicht. Aber wobei ich dann ja, wo ich Zimbo schon erwähnt habe, es gibt so eine Möglichkeit, wo es eventuell dann doch in die falsche Richtung brechen könnte, wenige Minuten nach dem Tor. Dann grätscht Zimbo quasi den Rostocker, der sonst durch gewesen wäre, sehr elegant ab. Es hätte, man glaubte Abseits, aber es wäre kein Abseits gewesen, wie dann der VAR wahrscheinlich entschieden hätte. Also diese kleinen Momente gab es, wobei hypothetisch gesehen, so wie Rostock an dem Tag aufgetreten ist und die Fortuna im Gegensatz auch das genutzt hat und gemerkt hat, oh, hier geht was, wir bleiben dran und wir lassen nicht locker, wäre vielleicht sogar nach einem 1:1 von Rostock nicht mehr trotzdem ein ähnliches Ergebnis bei rumgekommen. Das ist so ein bisschen das Bauchgefühl, das man ja bei diesem Spiel hat. Insgesamt finde ich, was ich halt gut fand, dass natürlich Rostock hat da viel zugelassen, aber dass es halt immer wieder Dinge gab, die die man sehen möchte, ja, Seitenwechsel zum Beispiel, ja, von Klara, von Hoffmann, also die Innenverteidiger eingestreut. Ich meine, Kastenmeier hat wieder die meisten Pässe geschlagen, das kennen wir, das wissen wir. Hendricks war sehr aktiv insgesamt, hat mir gut gefallen. Schön gut, dass er die 5. gelbe Karte bekommen hat, um das direkt quasi zu nehmen dann im Laufe des Spiels. Also es war einfach einfach gut anzusehen und folgerichtig fällt dann ja auch relativ schnell das 2-0 dann in der 19., 20. Minute.
Ja, dem geht eine wunderschöne Kombination zwischen Karbovnik und Kownacki voraus. Karbovnik kann dann da komplett am Strafraum entlang laufen. Dann wird zunächst sein Versuch geblockt, aber er findet dann den einstartenden Felix Klaus, der mustergültig rüberlegt auf den Ruben Hennings, der da steht, wo ein Hennings eigentlich stehen muss. Was ich bei dem Tor bemerkenswert finde, was man in dem Spiel insgesamt gesehen hat, ist, dass sich ja auch Kownacki sehr häufig hat extrem weit zurückfallen lassen. Also der hat ja im Prinzip eigentlich schon fast auf der Zehnerposition oft gespielt und das Spiel gestaltet und hat damit dann ganz klar den Neuner Raum vorne Ruben Hennings überlassen. Und das, finde ich, hat David Kownacki sehr gut gemacht. Hat dann auch mal aus der zweiten Reihe ziemlich früh abgezogen, was auch sehr gefährlich war. Und ja, das kann er auch. Hängende Spitze.
Finde ich auch wirklich ganz interessant, weil das ist eben auch was relativ Neues, was jetzt ausprobiert wird oder ein relativ neues Stilmittel, dass es eben funktioniert, dass wenn Hennings und Kownacki sich den Stürmerpaar teilen, dass Kownacki sich da zurückfallen lässt. Also es hat jetzt auch schon mit anderen Stürmerpartnern so ein bisschen so funktioniert. In der Überzahl gegen Heidenheim haben wir das ja auch zum Beispiel auch gesehen letzte Woche. Aber dass er jetzt mal zwischen den beiden so gut funktioniert hat, ist wirklich was Neues, weil die beiden haben ja wirklich auch schon häufig miteinander gespielt und sehr, sehr häufig hat das nicht so richtig gut funktioniert. Und wenn einer alleine gespielt hat, hat es besser funktioniert. Also in den letzten vielen Jahren, die ja nun schon zusammen im Kader stehen, ist mir das dann doch irgendwie auch häufiger aufgefallen und ja, umso besser, dass sie es jetzt eben so ein bisschen mit der Aufgabenteilung endlich mal ein bisschen besser hinbekommen und ja, anscheinend in diesem in diesem System, das man jetzt spielt mit Hendricks quasi als demjenigen, der vielleicht, oder ich weiß nicht, habt ihr eher Hendricks oder eher Tanaka als den Offensiveren gesehen, fand ich auch schwierig, weil man halt einfach so häufig offensiv im Ballbesitz ja. war es mal der eine, mal der andere, ja. je nach Situation, aber weil das ja beides keine Spieler sind, die jetzt so richtig den Zehnerraum komplett für sich okkupieren, bleibt er dann eben doch mal bleibt er halt eben gerade im Ballvortrag häufig mal offen. Wenn dann der Strafraum nachbesetzt wird, dann machen das Hendricks und Tanaka ja schon oft ganz gut. Aber gerade quasi, wenn man den Angriff einleitet, ist er dann doch eben offen und da besetzt es jetzt eben Kownacki recht gut. Und das sorgt eben dafür, dass die Fortuna extrem gefährlich ist. Kann es sich dann eben auch leisten, weil ja, Klaus und Emma dann von den Seiten halt reinziehen und ein Karbovnik kann ja sowieso dann einfach quasi die Lücke, die Emma dann auf dem Flügel reißen würde, sofort wieder schließen, weil er ja sowieso eigentlich fast nur in der gegnerischen Hälfte unterwegs ist.
Jo. Ich also, glaube, ja.
Die erste halbe Stunde ist der Fortuna eigentlich auch nur vorzuwerfen, wenn überhaupt, dass es halt nur 2-0 steht. Der Expected Goals-Wert, den fand ich sehr schön, der da eingeblendet wurde nach 35 Minuten für Hansa Rostock, war bei 0,06. Und trotz allem, es war nur Hansa Rostock, gegen die man gespielt hat, hat mir nicht gefallen, dass was teilweise im Spielaufbau für Risiken genommen wurden von Florian Kastenmeier. Also der hat teilweise Pässe gespielt, wo ich gedacht habe, oha, jetzt kommt vielleicht Rostock unverhofft durch einen Pass von Florian Kastenmeier doch nochmal hier zu einer Torchance und hat auch einmal den Ball so fallen lassen nach dem Einwurf, wo ich denke, ein Glück, dass Rostock an dem Tag gar nichts passiert ist, sonst hätte man da durchaus, weil man noch nicht 3-0 führte, Rostock wieder ins Spiel eingeladen. Also ich hoffe einfach, dass er sich jetzt diese Unsicherheiten in diesem Spiel in der ersten halben Stunde genommen hat und dann gegen Hamburg nicht mehr nehmen muss.
Ich nehme den Ball auf, den Florian Kastenmeier hat fallen lassen. denn das, was du beschreibst jetzt auf Kastenmeier, ist mir insgesamt aufgefallen. Es gab so einige scharf geschossene Bälle, die ins Mittelfeld kommen sollten, die dann aber nicht angekommen sind, so Fehlpässe, die sich schnell mal rächen können. Insgesamt gab es so ein paar Ballverluste, wo die eben auch gegen Rostock sprachen, weil die daraus nichts gemacht haben. Und wo man sah, okay, gegen eine andere Mannschaft, sagen wir mal den Hamburger Sportverein, wird das, glaube ich, prickliger. Und da möchte ich Tim dir einfach beipflichten. Kastenmeier ist mir da nicht speziell aufgefallen, aber das mag genauso sein, wie du es auch gesagt hast. Aber ja, in dieser Phase vor dem 3-0, es tröpfelt etwas. Die Fortuna schaltet auch einen Gang runter, was auch völlig legitim ist, ja, in dem Zustand, wie der Gegner halt ist und wie das Spiel halt verläuft. Da wartet man eher noch auf das 3-0 quasi als Fortuna, als dass man denkt, dass jetzt hier irgendwie noch weiter was passiert. Ja, aber klar, gegen andere Mannschaften muss man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger agieren.
Ja, ich finde auch, dass es da wirklich zu einer kurzen Phase kommt, wo Rostock durchaus, wenn sie wirklich gewollt hätten, sich nochmal irgendwie in dieses Spiel hätten reinfuchsen können. Die Fortuna zieht sich dann wirklich irgendwann erstmal bis zur Mittellinie zurück, nachdem sie eigentlich bisher relativ weit vorne attackiert hatte und hat dann eben auch diese eine Chance nach einer Ecke, glaube ich. Nee, stimmt, die Rostocker kommen, glaube ich, aus dem Spiel heraus sogar mal auf links durch. Und können den Ball dann irgendwie in den Rückraum bringen und Clara klärt dann aus ganz kurzer Distanz mit angelegtem Arm. Schon auch richtig, dass da, glaube ich, nicht auf Elfmeter entschieden wird. Aber ich glaube, zu anderen Zeiten in den letzten paar Jahren wäre das auf jeden Fall mal mit einer anderen Handregel, die damals bestimmt angewandt wurde, anders entschieden worden.
Ich finde bei der Situation eher das, was vorher passiert ist, dass du sagst quasi, Clara klärt mit der Hand. Vorher klärt die Fortuna recht schlecht, ja. Bevor es zu diesem Abschluss kommt. So eine Szene, das ist so eine sehr subjektive Wahrnehmung, gefühlig, ohne mit irgendeiner Faktum hinterlegt zu sein. Aber man sollte im Training vielleicht mal die Innenverteidiger Ball klären im eigenen Fünfer und Sechzehner trainieren lassen. Weil ich habe das Gefühl, die Fortuna hat da noch ein bisschen Luft nach oben, was das angeht. Also diese Bälle, die dann halt ungünstig zum Gegner kommen, ich meine, sie schon mal gesehen zu haben. Man kann aber sagen, im Laufe einer Saison hat man sowas vielleicht einfach mal so gesehen. Aber da hat man kurz durchgeschnauft. Und dann kommt aus der Ecke für Rostock, die dann kommt, entsteht der Konter, den Karbownik wunderbar nach vorne trägt. Der nimmt dann Klaus mit, der, will jetzt nicht gemeinsam, aber erwartbarerweise jetzt nicht stark abschließt, aber es kommt immerhin zu einer Ecke und in Folge dieser Ecke geschieht dann das 3-0 durch Matthias Zimmermann.
Das ist ein Abwurf.
Ja, aber infolge dieser Ecke quasi, dieses Konters, ja. Ist man vorne. Ich glaube, das nach vorne tragen habe ich verschluckt. Ja. Aber ja, es ist nicht die Ecke, sondern der Einwurf, der dann
durch den 16er hoppelt, ohne dass irgendein Rostocker es auch nur schafft, da dran zu kommen. Und Matthias Zimmermann zieht dann einfach mal ab. Da ist noch eine Rostocker Birne dazwischen und dann steht es 3-0. Hätte der auch gehangen ohne den Rostocker Schädel?
Anders von Lokoki war es ja, glaube ich, sogar noch, der mit dem Kopf dran ist, passenderweise. Schwer zu sagen, aber ich glaube, bei dem Tag, den Matze Zimmermann hätte gehabt hat gestern, schlägt der wahrscheinlich auch vom Innenpfosten noch irgendwie ins Tor. Aber man muss ja einfach mal sagen, was das für ein grottenschlechtes Abwehrverhalten der Rostock ist. Ne? Also da, klar, Emma kann super, super weit einwerfen, aber das halt dass halt ein Ball zweimal aufsetzt, ohne dass da überhaupt irgendwie wirklich mit Nachdruck versucht wird, irgendwie mal zum Ball zu gehen, worauf dann noch ein Spieler im Strafraum so frei und unbehelligt abschließen kann, das darf dir nicht passieren. Eigentlich auf keinem Niveau, aber schon gar nicht in der zweiten Liga. Und wird ja wirklich dann eigentlich nur noch getoppt vom Abwehrverhalten beim 4:0.
Später ja, bevor wir zum 4:0 kommen, ich war ein bisschen geschockt, als ich dann gelesen habe, dass es erst das erste Saisontor für Matthias Zimmermann war. Irgendwie hatte ich da ein Gefühl, dass da schon mehr gelaufen war diese Saison. Aber freut mich natürlich enorm.
Und theoretisch kann die Fortuna ja sogar noch vor der Pause fürs 4:0 sorgen. Die Rostocker sind wirklich weiterhin komplett von der Rolle. Man hat nochmal eine Überzahlsituation am Strafraum, wo David Komnatski dann eigentlich drei Optionen hat, davon zwei gute. Die eine ist der Abschluss und die andere wäre es gewesen, nochmal den Ball links rauszulegen. Er wählt dann den Abschluss und trifft halt leider Emma Ioha, der halt noch versucht, aus dem Weg zu springen, aber dann leider dadurch den Ball vom Tor leicht wegblockt, aber letztendlich geht man dann halt mit einem 3:0 in die Pause und damit sind die Rostocker, glaube ich, noch gut bedient. Also ich finde sowohl irgendwie zur Pause als auch, wenn man sich halt hinterher die Daten zum Spiel anguckt, gibt das eigentlich gar nicht so richtig die Überlegenheit irgendwie der Fortuna.
Ja. Ja, und die Schwäche auch Rostocks wieder.
Genau, also genau, eigentlich die Schwäche. Also man sieht halt in diesen Zahlen nicht, was Rostock eigentlich alles angeboten hat. Also ich glaube, weil das gehört halt eben auch zu dem Spiel dazu. Ich glaube, Fortuna hätte an einem besseren Tag da auch schon mit 5:6:0 in die Pause gehen können, eben weil es durchaus ja einfach viele technische Unsauberkeiten gab, weil es den einen oder anderen Spieler gab, der weiterhin irgendwie seiner Form ziemlich hinterherläuft. Also da würde ich vor allen Dingen mal Abo Tanaka herausstellen, der wirklich viele Unsicherheiten hatte, den einen oder anderen unnötigen Ballverlust oder also einfach nicht das gezeigt hat, was wir uns eigentlich von ihm wünschen.
Aber dann ist es Halbzeit und die allererste Situation nach dem Anschluss in der zweiten Halbzeit, da denke ich mir, oha, ich hätte jetzt gern mal Mäuschen gespielt in der Kabine von Hansa Rostock. Die kommen mit, ich glaube, zweimal gewechselt, nicht mit dem gleichen Personal und vor allem nicht mit der gleichen Einstellung aus der Kabine. Und in der 10 Sekunden oder 15 Sekunden nach Wiederanpfiff wird Verhoek gerade noch von Hoffmann abgelaufen und da merkt man schon, was sich dann im Laufe des Spiels auch noch bewahrheiten wird, dass Rostock irgendwie von ihrem Trainer nochmal bei der Ehre gepackt wurden. Also es war eine andere zweite Halbzeit, die wir dann gesehen haben. Zum Glück, sage ich jetzt einfach mal, fällt dann in der 48. Minute direkt noch das 4:0. Und da, wie eben schon angedeutet, ist Rostock auf der linken Abwehrseite aber mal sowas von blank. Also vorher ist es schon interessant, dass nach dem Zusammenstoß von Ao Tanaka mit einem Abwehrspieler die Rostocker kurzzeitig denken, es wird gleich abgepfiffen und schon fast aufhören zu spielen. Also sowas darf eigentlich auch nicht passieren. Und sich dann Tanaka gegen 4 Rostocker durchsetzen kann. Und warum da 4 sind in der Mitte? Weil niemand mehr außen ist. Kownacki gibt dann schön weiter auf Zimmermann, der natürlich kann man den auch vorbeischießen, aber er ist auch komplett frei und wunderbar, Doppelpack, 4:0, Spiel ist gelaufen.
Das ist wirklich unfassbar, finde ich, diese Situation. Also als Tanaka da gegen 4 diesen Ball rüber zu Kownacki stochert und der dann irgendwie auch nochmal rübergelegt, gibt es eine Einstellung, wo man halt sieht, dass in diesem Halbkreis vorm Strafraum, in den ja beim Elfmeter halt nur der Schütze rein darf und sonst keine anderen Spieler, da stehen, glaube ich, 7 oder 8 Rostocker drin oder unmittelbar dran, während der Ball halt auf den komplett blanken Zimmermann auf rechts rübergeschoben hervorgehoben wird, das ist wirklich unglaublich. Das sieht wirklich aus wie in, der, wie, wie in den Bambinis, wo halt irgendwie alle auf einem Pulk laufen. Nur sind das normalerweise Spieler von beiden Mannschaften. Hier ist es aber eigentlich nur eine Mannschaft, die sich wirklich auf komplett einem Fleck befindet. Also ja, also wirklich völlig, völlig unerklärliches Abfallverhalten und ja, umso dankbarer für die Fortuna, ja, dass man da halt so einfach zu einem Tor kommt und das kaschiert dann ja wirklich auch noch für einige Zeit halt dieses schlechte Abwehrverhalten am Anfang der ersten Halbzeit, du hast es ja auch schon angesprochen, Tim. Ja, es kommt, nachdem es da halt zu diesem kompletten Breakdown schon in den ersten Sekunden kommt, kann man eigentlich diese Situation erstmal vergessen und denkt sich halt zu dem Zeitpunkt, wow, das kann jetzt ja hier noch richtig heiter weitergehen, wenn die Rostocker weiter so komplett neben sich stehen, gibt es ja noch ein richtiges Scheibenschießen hier.
Ja, es bewahrheitet sich in diesen ersten Minuten halt etwas, was wir in der Halbzeit besprochen hatten, du und ich, wir haben das Spiel zusammengeguckt, wo wir darüber philosophierten, dass es ja etwas nett sei, irgendwie so ein entspanntes Fußballspiel zu gucken und ich glaube, sagte, selbst wenn die Rostocker hier drei Tore noch schießen, das ist schon schwer vorzustellen, aber das zu tun, ohne ein eigenes noch dabei zu kassieren, das ist eigentlich nicht vorstellbar nach dieser ersten Halbzeit. Und so fing dann diese zweite Halbzeit eben an. Und man glaubte eigentlich dann in der 56. sich in dem bestätigt zu sehen, dass man machen könne, was man wolle, weil dann Pröger diesen 110-prozentigen Ball vorbeischießt. Und man war noch am Feixen. Ja. Mhm. Und auch anscheinend der DFL-Regisseur war noch am Feixen, weil er nicht mitbekommen hat, dass dann ein Freistoß relativ schnell ausgeführt worden ist von Rostock in den offenen Laufweg von Pröger, der dann das Tor macht zum 4:1. Ja, da hat man ein bisschen geschlafen. Nicht nur am Regisseurstand, sondern auch bei der Fortuna.
Ja, ich glaube, Clara ist es, der da halt irgendwie auch so kurz wegschaut. Der es irgendwie auch noch verhindern könnte, aber der es halt komplett verpennt, weil es einfach sein Gegenspieler ist, ist leider Michael Karbovnik. Kann man sich natürlich ganz gut erlauben, wenn es 4-0 steht, aber das war schon auch so ein Moment, wo man dann langsam dachte, okay, man sollte jetzt schon nochmal langsam schauen, dass man ein bisschen Spannung reinbekommt, also gerade weil ja Prüger auch kurz davor eigentlich wirklich diese Riesenchance halt vergeben hatte. Ja, musste man hoffen, dass dieser Anschlusstreffer die Fortuna vielleicht ein bisschen wachrüttelt und ja, zumindest sorgte er dann dafür, dass es erstmal nicht zu weiteren großen Rostocker Chancen kam, aber ja, so die der ganz große Mut war bei Fortuna auf jeden Fall irgendwie nicht mehr zu sehen. Also ich weiß, dass wir eigentlich uns die weiteren ja, restlichen 15 Minuten, bis dann die Rostocker doch irgendwann wieder treffen, drüber unterhalten haben, dass man doch jetzt eigentlich unbedingt mal von außen eingreifen müsste mit einem Wechsel, vielleicht auch mal mit Zweien oder so.
Und das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, von daher verstreicht er natürlich, man kann eigentlich keine Folge hier Folge aufnehmen, ohne das unerwähnt zu lassen. Es verstreicht die Funkelviertelstunde zwischen der 65. Minute, wo wir das, glaube ich, wirklich mit Nachdruck gefordert haben und dem 2:4, das sind ungefähr 15 Minuten, ohne dass irgendwas passiert. Man merkt halt, die Fortuna ist eigentlich irgendwie immer noch besser, aber irgendwie mittlerweile auch verunsichert. Die Rostocker sind auch verunsichert und irgendwie weiß man halt nicht so richtig, wissen beide Mannschaften nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, dass der Gegner auch nicht weiß, was er tun soll.
Also man sollte vielleicht nochmal darauf hinweisen, warum ein Wechsel wichtig gewesen wäre. Nicht nur wegen des Personals, sondern weil die Fortuna überhaupt keine Struktur mehr hatte. Oder halt, man glaubte, dass sie keine Struktur mehr hatte. Und einfach ein Wechsel wichtig gewesen wäre, auch vielleicht mit einer Umstellung verbunden, um nochmal die Aufmerksamkeit im Team für eben diese Umstellung und für die eigene Struktur zu schärfen. Weil ich glaube, deshalb wäre dieser Wechsel wichtig gewesen. Nicht, weil man halt vielleicht den einen oder anderen Spieler anders gebrauchen hätte können, sondern einfach, weil man das Gefühl hat, die Fortuna verliert sich so ein bisschen, Lou hat es schon angedeutet. Und dann kommt nochmal dieses 4:2, nachdem man gewechselt und umgestellt hatte, den Gedanken von, den ich jetzt gerade geäußert habe, so ein bisschen mit einem Fragezeichen zu versehen. Aber relativ knapp danach dann das 4:2, relativ einfaches Tor der Rostocker, schlecht gestaffelte Fortuna. Parallel zum 4:2, ihr hattet es eben schon gesagt, kriegt Hendricks nach einem relativ dummen Foul, seine fünfte gelbe Karte. Ärgerlich, sagen wir mal so aktuell, wie der aktuell drauf ist und welche Rolle er für die vielleicht Fortuna spielt. Gegen Hamburg hätte man ihn eventuell gebrauchen können. Ja. Aber trotzdem, auch nach dem 4:2, war man da so unsicher, dass das noch schief geht? Selbst bei Fortuna.
Nein. Ich habe mich trotzdem gefragt, wie kann das passieren? Weil, also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, nach dem 4:1, nach dem 4:0, habe ich immer nur so nach Sandhausen rübergelinst, weil das ja am Ende vielleicht auch noch, wenn man dann anfängt zu rechnen mit dem Torverhältnis und St. Pauli und so weiter, wichtig sein könnte. Und ich habe nur noch gedacht, irgendwie, ja, das ist ja lustig. Immer wenn Fortuna ein Tor schießt, kommt direkt noch ein Tor von St. Pauli auf Sandhausen. Und es geht jetzt darum, das Torverhältnis aufzubessern. Hab dann auch mir kurzzeitig angeguckt, wie ist denn das Torverhältnis des HSV und sowas. Und dann, dass das so reißen kann, der Faden. Also man muss sich einfach klar machen,
ja.
Zwischen der 55. und der 85. Spielminute sind das 8:1 Torschüsse für Hansa Rostock.
Und also, von dieser Mannschaft. Ne?
Ja,
also, deswegen habe ich mir nach dem 2:4 auch vorstellen können, dass die Rostocker da noch einen Punkt holen. Gerade weil die bis dahin so unterlegen waren. Und wenn du gegen so eine Mannschaft, gegen die du so überlegen bist, 4:0 führst und dann und dir von denen zwei Tore einschenken lässt, plus dieser unfassbare defensive Breakdown nach 10 Sekunden in der Halbzeit, da fällt ja auch das Tor nur deswegen nicht, weil halt auf 20 Metern André Hoffmann John Verhoek 10 Meter abnimmt, weil der wirklich einfach doppelt so schnell läuft. Der läuft wirklich doppelt so schnell. Das ist kein Scherz. Also der ist wirklich komplett alleine vor dem Tor und dann kommt André Hoffmann und läuft ihm halt einfach den Ball ziemlich nonchalant halt ab. Aber das ist bei jedem anderen Spieler, hast du da halt einen Stürmer, der allein vor Kastenmeier steht. Plus diese Chance, die Pröger halt irgendwie nicht nutzt. So, das sind ja schon fast vier Tore, die du eigentlich kassiert hast. Also ich...
Das ist jetzt auch Quatsch.
Ich konnte es mir nicht wirklich vorstellen, aber
ja,
so richtig gewundert hätte es mich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr, weil.
Also doch, weil es alles nur... es war halt klar, die Rostock hast du sofort im Griff, sobald du halt einmal wieder einen hochschaltest. Aber das ist doch eigentlich der Kritikpunkt. Es gab... Social Media ist ein... Muss man können. Ja, und auch wenn man dafür von der Fortuna bezahlt wird, muss man irgendwie so ein bisschen auf die Details achten. Und es gab ja einen Twitter-Post der Fortuna, wo sie das Logo von St. Pauli und Fortuna nebeneinander gehängt haben und dann irgendwie so ein Meme, oh, man kann gar nicht den Unterschied sehen oder irgendwie so, ne? Ich bin schlecht im Erklären von Memes. Und ich dachte, was ist der Unterschied zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf an diesem Wochenende? Es ist nicht, dass beide 5 Tore geschossen haben, sondern eine der beiden Mannschaften hat kein Gegentor kassiert. Die andere der beiden Mannschaften hat durch eigenes Zutun 2 kassiert. Ja, also da ist schon ein klitzekleiner und wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften zu finden. Und eventuell könnte der noch wichtig werden, so wie du das gesagt hast, Tim.
Ja. Ja, und vor allen Dingen ist es ja einfach auch nicht das erste Mal in der Saison, dass man sich halt von einer schwachen Truppe richtig viele Tore irgendwie einschenken lässt. Also genau das ist doch eigentlich das, woran es halt diese Saison hapert und hakt, dass einfach die Defensive nicht gut genug ist, oder? Entschuldigung, Tim.
Ja, es ist halt dieses, dass man durch Unkonzentriertheiten den Gegner fast wieder ins Spiel lässt. Und ich möchte nicht wissen, was in diesem Stadion los ist, wenn das 3:4 fällt.
Ja, also das stimmt.
Das möchte ich wirklich nicht wissen, weil dann wäre das nochmal ganz haarig geworden. Deshalb lass uns einfach über das fünfte Tor sprechen, was dann Fortuna geschossen hat und damit dann endgültig den Deckel drauf gemacht hat. Weil es wäre auch einfach völlig unverdient gewesen, wenn da Rostock über die gesamte Spieldauer einen Punkt mitgenommen hätte. Es fällt das 5:2 zum Glück 3 Minuten, nachdem Rostock auf 2:4 rangekommen ist und das Stadion irgendwie, die Fans irgendwie denken, Oh, heute sehen wir hier etwas, was man nicht alle Tage sieht. Und dann kommt es zum Eckball, der eigentlich schon weg ist, der gar nicht gut war, aber Appelkamp bringt den Ball dann nochmal rein und ja, Clara hebt den Kopfball über den Torwart weg, sodass er nicht mehr aus dem hinteren Eck rausgeklärt werden kann und macht das 5:2 und was da auch für eine Anspannung von ihm nochmal abfällt, wo man gemerkt hat, mit dem 2:4 ist das Denken auch losgegangen, glaube ich, bei den Düsseldorfern. Also damit war dann das Spiel gegessen und es war auch meiner Meinung nach wichtig, auch wenn es nicht ganz so eng war, wie es jetzt scheint, dass man noch das 5:2 gemacht hat, so als Statement. So.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn wir einen Gang wieder hochschalten, dann sind wir hier einfach deutlich besser als Hansa Rostock.
Ja. Da hast du recht. Ja,
ich habe noch eine Frage an euch und ein bisschen anknüpfend an was auch Jan gestern beim Fußballgucken gesagt hat. Irgendwann in dieser Phase, als zwischen der 60. und der 75. grob irgendwie nicht so richtig klar war, was mit diesem Spiel eigentlich passierte. Und Jan hat irgendwie gesagt, für mich wirkt es so, als ob die Fortuna nicht richtig weiß, ob sie das Spiel verwalten soll oder komplett irgendwie weiter vorne draufgehen soll und die richtig zerlegen soll. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt irgendwie auch relativ plausibel, weil so sah es auf jeden Fall irgendwie auch aus. Ist damit das Spiel recht gut beschrieben? Also vor allen Dingen das, was dann letztendlich in der zweiten Halbzeit passiert ist, dass die Fortuna nicht genau wusste, ob sie einfach Kräfte spart und die Rostocker tief hinten dicht gestaffelt an sich abprallen lässt oder ob man einfach versucht, die Rostocker mit hohem Krafteinsatz einfach komplett über das ganze Spiel zu stressen und zu zerlegen.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da lässt man nämlich Hansa Rostock auch ein bisschen aus der Gleichung raus. Also wie gesagt, ich hätte halt ganz gerne gewusst, was da in der Kabine abgegangen ist, aber die sind alle einen Schritt mehr gelaufen. Die sind trotz des Rückstands irgendwie mit einer ganz anderen Körpersprache rausgekommen, haben den Kampf irgendwie angenommen. Man war immer noch klar besser als individuell und als Team, als Hansa Rostock, aber Rostock hat halt sich endlich mal gewehrt. Das war auch noch ein Unterschied.
Ja. Ich glaube trotzdem, dieses Spiel sollte man nicht überbewerten.
Nein.
Genau wie man die diversen anderen Spiele der Fortuna gegen solche Gegner nicht überbewerten sollte, weil das haben wir gesehen, dass das spätestens dann in der nächsten Woche, wenn man gegen einen der oberen Vereine spielt, was ja dann wir dann auch gegen den HSV tun werden nach der Nationalmannschaftspause, wo wir etwas später in dieser Folge ja noch zu kommen wollen. Deswegen 5:2, wunderbar, gutes Gefühl, dafür haben wir eigentlich fast schon wieder zu negativ drüber gesprochen, wie man uns auch kennt und vielleicht auch schätzt oder auch nicht, dann hört man uns aber auch nicht.
Wir sind die Mahner.
Wir sind die Mahner, ja.
So, und am Ende, wenn alle unsere Mahnungen durchgekommen sind, dann machen wir eine euphorische Folge zum Aufstieg.
Ja, nee, damit der Lou in der Folge wird er sagen, wir haben da überhaupt gar keinen Kader. Und Klaus Allofs wird das Geld ausgeben, das wir nicht haben. Ich gehe jetzt schon mal die Tickets nach Solingen für die vierte Liga buchen.
Ja. Kader ist das Stichwort. Wir haben keinen Kader, ist das Stichwort.
Ja, also dass ich das tun werde, ist ja wirklich auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Bevor wir das aber tun werden, werde ich jetzt erstmal aus der jetzigen Position, wo die Fortuna noch nicht aufgestiegen ist, über den Kader für nächstes Jahr schimpfen. Und wir haben uns überlegt, dass wir, da es ja trotz des 5:2 bei Hansa Rostock jetzt nicht unbedingt danach aussieht, als ob die Fortuna nächstes Jahr in der Bundesliga spielen wird, sondern es ja doch sehr, sehr stark nach Zweitliga-Fußball riecht, dass jetzt in der Länderspielpause der richtige Zeitpunkt ist, um ja vielleicht mal mit einem kleinen bisschen Abstand schon mal den Blick gegen den Sommer schweifen zu lassen und mal zu überlegen, wie es denn eigentlich im im Fortuna-Kader so gestellt ist, weil ja viele Entscheidungen stehen jetzt an, werden gerade getroffen, wurden vielleicht sogar schon getroffen oder müssen sehr bald getroffen werden. Und genau, haben wir uns gedacht, wir gehen mal die Positionen ja mehr oder weniger hintereinander durch und ja genau, schauen uns da die Situation mal an. Ja, ich würde vorschlagen, wir starten mal mit dem Tor. Das ist natürlich die Position, die am übersichtlichsten ist. Da läuft zum Saisonende der Vertrag von Raphael Wolf aus. Da ist, glaube ich, auch schon kommuniziert worden, dass er nicht nochmal verlängern wird. Das heißt, die Fortuna wird sich wohl nach einem neuen dritten Torwart umgucken müssen. Das ist wahrscheinlich die unspektakulärste Position, über die wir heute so reden werden. Dann ist Gorka noch da, auf dem man ja weiterhin große Stücke hält. Ich glaube, jetzt auch unter der Woche war zu lesen, dass man so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, dass wenn gegen Ende hin der Saison vielleicht das ein oder andere Spiel stattfindet, wo es wirklich um relativ wenig geht, dem endlich mal Zweitliga-Einsätze zu geben, mal ein oder zwei. Ansonsten hat er es aber natürlich relativ schwer, an der etablierten Nummer 1 vorbeizukommen, an Florian Kastenmeier. Auch der hat noch bis 2024 Vertrag. Und das ist dann, glaube ich, die erste Personalie, über die wir wirklich mal ein bisschen reden müssen. Denn da ist ja auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, dass er die Fortuna im Sommer verlassen könnte, oder?
Das glaube ich auch. Also erstmal festhalten, kam an, vielleicht ganz kurz, vielleicht können wir danach nochmal, nach der Saison nochmal drüber sprechen. Kastenmeier hat sich wirklich gemacht. Er hat immer noch so seine Schwächen, aber er hat die, glaube ich, jetzt wirklich besser im Griff. Und seine Stärken, auch weil Daniel Thun sie aufscheinen lässt und ihn so auch selbstbewusst einsetzt und die halt auch ihm gibt, die Freiheiten, die kommen halt ganz stark zum Vorschein. Und das sind Stärken, die in der ersten Bundesliga Gold wert sind. Also ich habe am Samstagabend Dortmund gegen Köln geguckt und der Torwart des BVB war Alexander Meyer, der eben letzte Saison noch bei Regensburg gespielt hat und den der BVB vor allem aus zwei Gründen verpflichtet hat. Erstens ist er solide in der Defensiven, er ist aber halt vor allem ein richtig spielstarker Torwart. Ich sage nicht, dass Florian Kastenmeier zum Dortmund wechselt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass Vereine, die so ein bisschen eine Kategorie darunter sind, die einen guten zweiten Torhüter suchen, sich denken, der ist aber eigentlich genau unser Profil. Und die Schwächen, die er hat, ob der die in den 3-4 Spielen, die der für uns macht in der Saison, wenn es schlecht läuft, ja, ob das ein Problem für ist, glauben wir nicht. Aber er wird auf jeden Fall nicht dazu führen, dass wir unseren Spielstil mit einem etwas spielstärkeren Torwart in der ersten Bundesliga oder einer anderen ersten Liga in Europa umstellen müssen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Überlegung mit Kastenmeier, die man hat. Keine Ahnung, ob das auf irgendwelchen Überlegungen bei diesen Vereinen fußt, aber das kann ich mir gut vorstellen. Also, denn solche Torhüter wie Kastenmeier, das ist schon gerade im Spielaufbau total, total gesucht und es gibt sie nicht so häufig.
Also, ich habe tatsächlich mittlerweile auch Sorgen, dass das Ruhekissen, dem man da vermeintlich in die Sommerpause geht, dass man zwei Torhüter mit laufendem Vertrag hat und beide auf einem Niveau, oder bei Gorka weiß ich es nicht, aber auf den hält ja Fortuna große Stücke, dass dieses Ruhekissen dann neben den ganzen anderen Baustellen auch noch plötzlich weg ist, da mache ich mir auch Sorgen drum und hätte vor einer Saison nicht gedacht, dass sich Kastenmeier so macht.
Also die Frage ist, ob diese Vereine aktuell für so einen zweiten, wenn sie ihn als Zweittorhüter sehen, bereit sind, Ablöse zu bezahlen. Dann könnte man auch sagen, eventuell wird dieses Jahr noch nicht, diesen Sommer noch nicht virulent, sondern erst dann im nächsten, wenn er ablösefrei ist. Aber wenn die Fortuna sich auch so denkt, das könnte halt passieren, muss man natürlich überlegen, wann man halt auch ein bisschen Geld wenigstens reinkriegt, ne? Aber ob den Verlust von Kastenmeier aktuell, ob man den ersetzt bekommt, weiß ich nicht.
Ja, immerhin war diese Woche, glaube ich, zu lesen, dass man sich von der Fortuna-Seite her dabei ist, mit dem Berater von Kastenmeier zusammenzusetzen, weil man natürlich unbedingt verlängern will, was in meinen Augen auf jeden Fall die richtige Entscheidung wäre. Und ja, vielleicht kann man da ja wirklich irgendwie auch zu einer Einigung kommen, die für alle Seiten irgendwie gut gangbar ist, dass man ja halt irgendwie eine bestimmte Ausstiegsklausel einbaut für den Fall, dass die Fortuna jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel im Sommer 2024 auch nicht aufsteigt, dass man da halt irgendwie dann zu einem geringen Millionenbetrag irgendwie aus diesem Vertrag rauskommt, fände ich halt irgendwie gut nachvollziehbar und könnte ich auch ehrlicherweise gut mitleben.
Kennst du es auch nachvollziehbar aus der Beraterseite von Florian Kastenmeier? Also ohne, dass ich Berater bin, würde ich ja sagen, da warten wir doch mal ab, was im Sommer so kommt.
Ja, vielleicht aber schon einfach, weil ihm das, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass Kastenmeier sehr gerne hier bleiben würde, ne? Weil Fortuna ja eben auch der Verein ist, bei dem er jetzt schon relativ viel erlebt hat, der ihm sehr, sehr früh halt die Chance gegeben hat. Und ich glaube schon, dass er halt auch weiß, was er an Daniel Thun hat, der ihm diese unglaublich wichtige Rolle halt zugeteilt hat, auch für das Offensivspiel eben. Und ich glaube, das Beste für Kastenmeier wäre auf jeden Fall, mit Fortuna Düsseldorf erste Liga zu spielen.
Ja, das stimmt vielleicht. Also jetzt, Moment, in der Kalkulation, da ist aber vielleicht auch noch ein anderer Faktor schwierig.
Auf jeden Fall, aber es ist ja nicht so, dass das komplett unmöglich ist, ne? Und
ja, wenn das komplett unmöglich ist, dann machen wir den Laden hier morgen auch dicht, ne? Mit dem Podcast. Ja. Nein, wie gesagt, eigentlich eine ganz komfortable Lage, wie man da in den Sommer startet, aber sie wäre komfortabler, wenn man mit Kastenmeier frühzeitig noch um ein Jahr mindestens verlängert.
Man muss auch dazu sagen, dazu gehört ja auch, dass er überhaupt noch das Jahr Vertrag hat, gehört ja auch schon die vorzeitige Verlängerung, die man mal gemacht hat. Ja, die wir jetzt auch vielleicht damals den Leuten, wo wir noch so kritisch waren, oh ja, vielleicht ein bisschen früher, war die absolut richtige Entscheidung. Man hat da aufs richtige Pferd gesetzt, um einen Tiervergleich zu bringen. Das muss man der Fortuna ja auch lassen.
Aber das war auch die Zeit, wo Kastenmeier ab und zu noch Thomas von uns genannt wurde.
Nee, ja. Das war die Zeit, das war aber, ich weiß es noch, dass er nach dieser, er hat quasi zum perfekten Zeitpunkt unterschrieben, die Verlängerung. Und danach hat er halt so Spiele, so Kastenmeier des Tagesspiele gehabt. Sehr lange. Ja. Und deswegen waren wir, glaube ich, auch so kritisch, so, hätte man vielleicht mal abwarten müssen. Aber mittlerweile wissen wir, war die richtige Entscheidung. Um das Management der Fortuna hier auch mal positiv zu, weil wir sind ja gerne dabei, sehr kritisch zu sein. Nachdem wir jetzt 15 Minuten gefühlt über den Torwart gesprochen haben.
Ja, würde ich auch sagen, dann gehen wir mal über zur Abwehr und schauen vielleicht auf direkt die nächste Problemposition. Oft in der rechten Verteidigung haben wir natürlich Matthias Zimmermann, der hat zum Glück noch ein Jahr Vertrag. Da kann man sich wirklich extrem glücklich schätzen. Aber lieber Jan, gibt es denn einen vernünftigen Backup für Matthias Zimmermann im Augenblick? Also es steht natürlich ein Uccino im Kader und ein Tim Oberdorf, der ja irgendwie alles Mögliche spielen kann. Du forderst ja wirklich seit langem, dass dem mal Abhilfe geschaffen werden muss, dass Zimbo da mehr Entlastung braucht. Bist du zufrieden mit diesen beiden Optionen?
Spiele jetzt irgendein beliebiges Feed von mir in den letzten 4 Jahren ein. Nein, die Fortuna hat auf dem Rechtsverteidigerposition nach wie vor kein Äquivalent. Es sei denn, man will halt mit Fünferkette spielen, dann kann man vielleicht mal Felix Klaus da hinsetzen. Aber für den klassischen Rechtsverteidiger in Viererkette gibt es eigentlich für eine Mannschaft, die oben mitspielen will und wenn mit Zimmermann was passiert, wird schwierig. Mal wieder.
Ja, es ist halt einfach schwierig, finde ich, im Augenblick halt Tim Oberdorf zu fassen. Natürlich fällt er jetzt gerade irgendwie nochmal aus. Das heißt, man hat jetzt irgendwie auch gerade keine neuen Eindrücke. Dadurch, dass Hoffmann und De Weijs so lange ausgefallen sind, in der Hinrunde hat er sich ja wirklich auf Innenverteidiger festgespielt und da ja auch wirklich viele gute Einsätze gehabt. Aber ich glaube, so in dieser Rolle desjenigen, der halt immer da einspringt, wo es irgendwie brennt im Defensivverbund, ja, ist der wahrscheinlich sogar derjenige, den man da halt irgendwie am, also weiß ich nicht, den man fast sogar am allerwenigsten wegdenken kann, halt irgendwie aus den nächsten Jahren bei der Fortuna. Und schon auch jemand, wo ich halt sagen würde, der ist eigentlich auch gut genug als Backup für Zimmermann. Nur wenn man halt wirklich mal ein Backup für Zimmermann brauchen sollte, weiß man natürlich auch nicht, wo Oberdorf gerade sonst überall so gebraucht wird. Deswegen wäre es vielleicht wirklich nicht so schlecht, wenn man da nochmal einen holen würde. Oder das wäre, glaube ich, die Option, die uns ja allen am allerbesten gefallen würde, wäre natürlich die, dass einfach Taka Uchino halt einfach einen großen Sprung in seiner Entwicklung nach vorne macht. Aber das ist natürlich einfach sehr, 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 sehr schwer einzuschätzen von heute aus.
Schön auf den Punkt gebracht.
Genau. Aber die rechte Verteidigerposition wird wahrscheinlich wieder nicht so im Fokus stehen, weil man auf der linken Verteidigerposition auch gucken wird, schätze ich. Karbovnik wird wieder weg sein. Bei Gavuri nach der langen Verletzung wissen wir noch nicht, womit zu rechnen ist, sodass die linke Verteidigerposition auch wieder eine Baustelle sein wird.
Die größere auch, ne?
Ja, genau. Und das ist ja immer so gewesen. Dass die rechte Verteidigerposition, dass da nichts passiert ist, weil die linke Verteidigerposition eine größere Baustelle ist.
So. Und das Problem ist halt eben auch, dass man mit Nicola Gavuria nicht nur jemanden hat, der da jetzt extrem lange mit einer Verletzung ausgefallen ist, sondern auch jemanden, der ja letztendlich ja dann doch, glaube ich, bisher nicht das gebracht hat, was man sich von ihm erhofft hat, der aber noch 2 Jahre Vertrag hat hier bei der Fortuna. Und das heißt, weil man hat damals ja auch, glaube ich, relativ viel Ablöse bezahlt, der wird relativ gut verdienen. Da fällt dann eben auch die Entscheidung, glaube ich, schwer, da ihm halt jemanden vorzusetzen, dann wird er wahrscheinlich auch gar nicht die finanziellen Mittel haben, sondern wird wahrscheinlich einfach auf ihn setzen. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob da so wahnsinnig viel passieren wird im Sommer. Man hat mit Böckle halt jemanden, den man auch noch entwickeln will, den man halt einfach da als den jungen Backup geplant hat. Glaubt ihr wirklich, dass da... Also, dass es halt eine Baustelle ist, nicht insofern, dass man da vielleicht irgendwie gerne noch was tun würde, sondern aber, dass man da wirklich auch noch vorhat, wirklich was zu verändern.
Ja, erwähnt. Also, wenn Trainer auf Pressekonferenzen über Spieler sprechen, dann tun sie das in der höflichsten und vorsichtigsten Art und Weise vor den Medienvertretern. Und alles, was ich mich erinnere an Daniel Thun redet über Benjamin Böckle, war, eventuell für die zweite Mannschaft. So. Das war sehr vorsichtig. Das mag sein, dass er sich noch entwickelt. Das würde ich ihm sehr wünschen und gönnen. Okay, vermutlich ein netter Mensch. Aber mit dem Plan kann man nicht. Nicola Gavuri ist so ein klassischer Fortuna-Transfer der letzten Jahre. Also von den durchschnittlichen Transfers. Hat relativ viel Geld gebunden. Ist nicht so schlecht, wie man ihn macht. Aber dafür, dass er halt so viel Geld bindet, ist er halt leider auch nicht gut genug. Ja, Felix Klaus ist so ein anderer Faktor, den ich eigentlich ganz gut finde als Spieler, hat aber viel zu viel Geld gekostet. Dafür, dass er halt nicht das bringt, was er hätte bringen müssen für das Geld, das er bindet. Deswegen eigentlich mit Nicola Gavuri im Kader als Linksverteidiger plus noch eine weitere Option, wenn sie kommt, könnte ich gut leben, weil ich Gavuri prinzipiell für einen akzeptablen Zweitliga-Verteidiger halte. Nach der langen Verletzung müssen wir nochmal schauen. Das ist natürlich ein Faktor, den wir nicht einschätzen können. Aber auch deswegen muss da dringend ein Zweiter kommen.
Also tatsächlich ist es so ähnlich wie auf der Rechtsverteidigerposition auch. Wenn wir jetzt sagen, Nicola Gavuri wird komplett gesund und spielt solide.
Da ist halt die Luft.
Muss einen Riesenschritt machen.
Bei Zimbo würde ich sagen, wer da jetzt kommt, muss erstmal an Zimbo vorbei. Das sehe ich nicht, weil der halt einfach ein Rechtsverteidiger in der zweiten Liga ist, der wirklich ganz oben mitspielen kann. Bei Gavuri ist sagen, das ist ein solider Zweitliga-Verteidiger, mit dem kann ich reingehen, aber ich kann auch mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die den halt einfach eine Konkurrenz bieten und halt einen Zweikampf anbieten können in der Vorbereitung. Und bei ihm ist es halt einfach nochmal unsicherer. Also das Ceiling ist nicht so hoch Und man weiß einfach nicht, was diese Verletzung mit ihm gemacht hat. Bei Simbo weiß man, was man hat. Da weiß man, was er nächstes Jahr auf den Platz bringen wird und es wird gut sein. Aber bei Gavory ist es halt schwerer einzuschätzen. Deswegen muss er nur, deshalb warst du ja recht, Tim. Ja, deshalb ist die Baustelle halt wieder größer als die andere. Deshalb wird man da halt wieder gucken und dann halt wieder nichts machen.
Halten wir fest, und es wird gut sein.
Ja, ich hoffe, das gilt auch für die Innenverteidigersituation der Fortuna nächste Saison. Und wenn die wirklich gut sein sollte, dann wird es bestimmt sehr stark damit zusammenhängen, dass Christoph Klarer weiterhin im Kader steht. Der hat ähnlich wie Florian Kastenmeier auch noch ein weiteres Jahr Vertrag bei der Fortuna, ist im Augenblick der absolute Dreh- und Angelpunkt in der Innenverteidigung, der absolute Stabilisator, absolut verlässlich. Ja, aber genauso wie Kastenmeier eben auch, wäre es da zumindest verständlich, wenn er sich nach einem Wechsel in eine etwas höhere Liga halt umgucken würde. Von der Leistung her wäre das auf jeden Fall gerechtfertigt. Und habt ihr da größere Sorgen, dass er die Fortuna verlässt, oder kleinere als bei Kastenmeier?
Kleinere.
Ernsthaft? Nee, ich habe größere Sorgen.
Du findest die Wahrscheinlichkeit höher, dass er geht. Aber ich mache mir nicht so viele Sorgen, dass man das ersetzen kann. So.
Okay, da bin ich dann bei dir.
Ne? Weil ich das glaube, dass man das vielleicht mit Jamil Siebert dann abfedern kann.
Ja, also ich glaube halt auch, dass der Wechselwahrscheinlichkeit bei Klarer höher ist als bei Kastenmeier. Ja. Da hast du recht, Tim. Erstens, weil Klarer vielleicht sich jetzt einfach, der ist in dem Alter, der hat jetzt irgendwie über einen längeren Zeitraum halbwegs gezeigt, hochgespielt, aber hat halt auf jeden Fall seine Spitzen gezeigt bei der Fortuna. Der wäre sicherlich einem Wechsel in die erste Liga offen, wie das viele Zweitligaspieler sind. Und er ist der Einzige, wenn man Kastenmeier nicht für unverhältnismäßig viel Geld für einen Torwart halt bekommt, wo die Fortuna, die tendenziell immer Geld braucht, Geld kriegt für. Und zwar so viel Geld, dass man sagt, das macht Sinn, den da abzugeben. Da kriegt man halt wirklich Geld für, dass den Verein irgendwie mal entlastet und wo man vielleicht noch ein bisschen Spielraum bekommt, wo man einen zweiten Linksverteidiger und einen zweiten Rechtsverteidiger verkaufen kann, nicht nur einen Innenverteidiger. Das ist für mich, wenn ich mir die angucke, welche Verträge dann 2024 auslaufen und vielleicht 2025, ist es für mich der einzige Wechsel, der sich halt bei einer Geldsumme so aufdrängt, neben halt Kastenmeier, wobei ich da irgendwie aus anderen Gründen noch nicht so ganz dran glaube, aber ja.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ob das wirklich so einfach ist, einen Christoph Klarer zu ersetzen, weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall kann man diese Last ja dann irgendwie auch vielleicht auf viele Schultern verteilen. Tim, du hast Jamil Siebert schon angesprochen. Der ist im Augenblick zu Viktoria Köln ausgeliehen, macht seine Sache da anscheinend weiterhin ganz gut, wird immer mal wieder rausgenommen, was ich sehr interessant finde, und dann gar nicht eingesetzt, mit mäßigem Erfolg, würde ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe mir jetzt nochmal diese Statistik angeguckt. Mittlerweile ist Siebert sechsmal rausgenommen worden oder hat Siebert sechsmal nicht gespielt für Viktoria Köln. Da in diesen sechs Spielen hat Viktoria Köln 2 Punkte geholt, also ein Punkteschnitt von 0,3. In den 22 Spielen, wo er gespielt hat, hat Viktoria Köln einen Schnitt von 1,6. Also das ist wirklich ein großer Unterschied. Natürlich eine kleine Sample Size, aber finde ich trotzdem bemerkenswert, dass die noch gar nicht gewonnen haben, wenn Siebert nicht auf dem Platz war. Und hat jetzt irgendwie mittlerweile auch 2 Tore gemacht, scheint sich da relativ gut weiterzuentwickeln, und ich glaube auch Alos hat jetzt die Tage nochmal verlautbart, dass man auf jeden Fall vorhat, ihn einzubauen. Und das wäre natürlich, wenn es jetzt ein Videospiel wäre, so ein Fußballmanager-Spiel, dann wäre es natürlich perfekt. Man verkauft den Top-Innenverteidiger für eine hohe Geldsumme in die erste Liga, und aus der eigenen Jugend rückt sofort der hochtalentierte Innenverteidiger, den man gerade ausgeliehen hatte, nach, und alles geht seinen Gang. Ob das dann wirklich so läuft, werden wir sehen.
Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die lange Sommerpause, wo man dann die gesammelten Premier League-Gerüchte über Christoph Klarer immer wieder lesen wird und sagen wird, oh ja, da kommen die Millionen, hörst du sie schon?
Es klingelt.
Der hat ja Premier League-Erfahrung, und das macht mich sehr hoffnungsfroh.
Der würde da auf jeden Fall auch ganz gut hinpassen, muss man sagen. Also vom Spielstil. Aber wer diese Erfahrung auf jeden Fall auch schon mitgenommen hat, ist ein Verteidiger, der noch relativ lange bei der Fortuna in der Innenverteidigung unter Vertrag steht, nämlich bis 2026, und das ist Jordi de Weijs. Und da weiß man halt irgendwie nicht so richtig, ob man über diese verbleibenden 3 Jahre froh sein soll oder nicht, weil ich glaube, der Jordi de Weijs von dieser Saison, mit dem würde man, glaube ich, sehr, sehr ungern in weitere 3 Jahre gehen. Dazu wird er wahrscheinlich dafür gar nicht mal so schlecht entlohnt. Auf der anderen Seite, wenn Jordi de Weijs es schaffen sollte, über den Sommer wieder zu dem Jordi de Weijs zu werden, der das erste halbe Jahr bei der Fortuna gewesen ist, dann ist das natürlich eine unglaubliche Bank. Und ich glaube, ja, diese Hoffnung haben wir Fortuna natürlich alle.
Und ich glaube, dafür ist die aktuelle Phase gar nicht so unwichtig. Also, weil natürlich der Trainer und der Verein ihm dabei unterstützen müssen, zu sagen, das war jetzt ein verlorenes Jahr. Wir arbeiten das auf, aber es ist halt okay. Ja, mach dir jetzt keinen Kopf, ja, sondern wir arbeiten zusammen, wie du reingehst in die Sommerpause und wie du dich allmählich wieder aufbauen kannst. Und dann kommst du wieder und dann hast du hier deinen Platz so. Ne? Ich glaube, das ist eine wichtige Phase, auch vielleicht aktuell, damit der Trainer ja irgendwie diesen Reset jetzt schon vorbereitet mit ihm, um zu sagen, alle wissen es, dass das Jahr war jetzt richtig für die Grütze, aber wir nutzen das jetzt und finden den richtigen Umgang für Jordi de Weijs, damit er damit gut umgehen kann, ja, und ihn dabei zu unterstützen bei diesem Reset, den er hoffentlich selber auch anstrebt.
Ja. Ja, der letzte Spieler, über den wir in der Abwehr noch reden müssen, und da werden wir mit Sicherheit auch ein, zwei Sätze drüber verlieren müssen, ist natürlich André Hoffmann. Der Kapitän der Fortuna hat sich jetzt, nachdem er eine ziemlich durchwachsene Hinrunde hatte, lange ausgefallen mit Verletzungen, wieder richtig festgespielt auf der Position neben Clara, mittlerweile wieder einer der Leistungsträger. Und der Vertrag läuft am Ende der Saison aus, was natürlich eine relativ interessante Konstellation ist. Es wird jetzt gemunkelt, dass die Fortuna ja sehr weit sein soll mit dem Gedanken, dass man mit ihm verlängern will. Haben wir, glaube ich, auch letzte Woche sogar schon darüber gesprochen. Hat sich da irgendwas geändert an unserer Sichtweise? Ich weiß nicht, Tim, wie siehst du das?
Ja, also ich hoffe, dass man mit ihm zu annehmbaren Konditionen jetzt nicht das Gehaltsgefüge wieder komplett auf den Kopf stellen, verlängert. Und nicht, dass André Hoffmann und sein Berater sagen, ein paar von den Clara Millionchen müsst ihr in mich reinvestieren.
Auch da hätte ich zu Hoffmann noch eine kleine Anmerkung, nämlich, dass ich jetzt sehr viel gelesen habe, dass er ja ein absolut verlässlicher Typ ist, der halt, auf den man irgendwie immer setzen kann und bei dem man genau weiß, was man bekommt. Ich habe nur mal von den letzten beiden Saisons und von dieser, die mir mal die Minuten angeguckt, die er gespielt hat, und ich habe mal angeschaut, in wie viele Spiele hat André Hoffmann über mindestens 45 Minuten gemacht, also über mindestens eine Halbzeit. So, und das ist eigentlich immer relativ ähnlich. Das sind in dieser Saison 56% gewesen, in der Saison davor 53% und in der ersten Zweitligasaison unter Rösler waren es auch nur 56%. Also man sieht relativ deutlich, er ist halt einfach, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der dir sicher 30 Spiele macht. So, und deswegen krass. Würde ich da auf jeden Fall auch sagen, dass man wirklich ein bisschen vorsichtig sein sollte mit dem, also mit Hoffmann nochmal, um 2 Jahre zu wieder höheren Bezügen zu verlängern.
Okay, das überrascht mich, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Gefühlt war das mehr.
Ja, die Frage ist ja auch einfach bei dem Innenverteidigerangebot, wenn Tim Oberdorf Innenverteidiger spielen kann, weil er nicht außen aushelfen muss, wenn Jamil Siebert gut performt, er ist halt einfach dann auch trotz Kapitänsstatus, wenn er denn wieder Kapitän werden sollte, wenn er verlängert, nicht gesetzt. Und das war ja auch immer der Fall. Also es war ja nicht nur, dass er nur wegen Verletzungen so viele Spiele nicht mitgemacht hat.
Aber jetzt nehmen wir mal Clara raus. Für mich ist Hoffmann dann gesetzt. Nee. Also Tim Oberdorf der war immer so bei Default gesetzt, weil anscheinend André Hoffmann immer verletzt war. Der war halt wichtig, aber mit ihm, den als Stammspieler zu denken, sehe ich nicht. Jordan Device eben halt auch nicht aufgrund des aktuellen Saison. Dann ist halt André Hoffmann der Leistungsträger. Der muss ja der Leistungsträger sein in der nächsten Saison. Plus Mr. X, den man halt für Clara dann da hinsetzt.
Ja, ich denke auch, also wenn man mit Hoffmann verlängern sollte, dann macht man das ganz klar, weil man sagt, dass man davon ausgeht, dass er Stammspieler ist. Ne? Das, ich meine, es wird sowieso wegen Verletzungen und vielleicht ja auch wegen einer eventuellen Dreierkette eigentlich genug Minuten geben für drei Innenverteidiger.
Ja, eben.
Ob das jetzt ein Siebert ist, ob da noch jemand Neues dazu kommt oder nicht. Aber ja, ich finde nur, dass man halt unbedingt im Auge behalten sollte, dass man vielleicht von André Hoffmann nicht so viele Spielminuten erwarten kann, wie man sich das vielleicht wünscht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ins Mittelfeld. Wäre für mich persönlich jetzt vielleicht irgendwie der Mannschaftsteil, der mir am wenigsten Bauchschmerzen bereitet, wenn ich da drauf schaue. Ich weiß nicht, Jan, wie siehst du das? Du siehst
es auch so.
Bei welchem Mannschaftsteil hast du am meisten Bauchschmerzen gehabt, als du drauf geschaut hast?
Der kommt noch.
Der kommt noch?
Ja, ja,
bei mir ist bei dir auch so. Alles klar. Ja, wir dürfen alle gespannt sein. Dann können wir vielleicht hoffentlich über das Mittelfeld ein kleines bisschen schneller drüber gehen. Wer die Fortuna verlassen wird, ist einmal Jorrit Hendricks. Und ja, das ist aber, Klammer auf, zum Glück eben auch der einzig wirklich wichtige Spieler im Mittelfeld, der die Fortuna verlassen wird. Ansonsten kann man da auch auf relativ viel Kontinuität setzen, weil Sobotka noch 2 Jahre Vertrag hat, Tanaka noch 2 Jahre Vertrag hat, Appelkamp sogar noch 3 Jahre Vertrag hat. Das ist natürlich extrem dankbar und ja, ansonsten hat sogar noch Daniel Bunk einen Profivertrag. Der ist, glaube ich, jetzt auch noch nicht wirklich fest eingebaut für nächstes Jahr. Da muss man einfach, glaube ich, sehen, wie weit er sich noch körperlich entwickelt. Neben Hendricks wird auch noch Tom Gerkens die Fortuna verlassen. Falls man da nicht nochmal verlängert, kann natürlich irgendwie sein, dass man da wegen einer Local-Player-Regel verlängern wird. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt erstmal so drauf schauen, ist es wirklich einfach nur Hendricks, der die Fortuna verlässt. Und dann braucht man da eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel dran rumdoktern, wenn wir jetzt noch nicht auf die offensiven Flügel schauen wollen.
Ja, genau. Trotzdem muss man sagen, dass Hendricks da war, hatte ja Sinn. Auch von der Zusammensetzung des Kaders. Dementsprechend würde es auch Sinn machen, jemand Neuen für Hendricks zu holen. Ich finde es ganz gut, dass sich Ao Tanaka quasi schon den internationalen Verein angeboten hat über die WM, dann aber halt seine Leistung in der Rückrunde taktisch clever ein bisschen zurückgefahren hat, sodass jetzt die ganzen Vereine, die ihn halt für Ablose kaufen wollen würden, wahrscheinlich nicht Schlange stehen im Sommer. Und Ähnliches steht bei Schinter Appelkamp. Das spricht natürlich ein bisschen dafür, dass deren Entwicklung nicht ganz so steil war, wie man das erhofft hat in einigen Punkten. Aber immerhin muss man dann sich nicht groß den Kopf drüber zerbrechen. Nicht so sehr wie über die Außen.
Und sind auf jeden Fall eben auch zwei Spieler, wo man sich ja zumindest weiterhin Hoffnung machen kann, dass der Entwicklungsschritt irgendwann nochmal kommt. Ne? Also gerade bei Appelkamp haben wir das ja jetzt irgendwie auch wirklich schon länger irgendwie nicht mehr gesehen, auch wenn er ja trotzdem relativ zuverlässig auf seine Scorer-Werte kommt, aber ich glaube, so dieser Appelkamp, der so dieses gewisse Etwas hatte, den haben wir jetzt wirklich auch schon relativ lange irgendwie nicht mehr gesehen. Es mag mich täuschen, aber ich habe den Eindruck, das ist seitdem er halt nicht mehr ständig Muskelverletzungen hat. Also es gab ja mal diese Phase, wo er irgendwie immer 5 Spiele spektakulär gespielt hat und dann 5 Spiele ausgefallen ist. Seitdem man halt da, glaube ich, viel gearbeitet hat, da hat er vielleicht scheint er irgendwas verloren zu haben. Also zumindest ist das mein Eindruck. Ist natürlich die Frage, wie er wichtiger für die Fortuna ist, als dieser Unterschiedsspieler ab und zu mal oder eben als diese verlässliche Größe, die er halt im Augenblick ist.
Also wenn man sich das Tableau für nächste Saison durchliest, ist ja das Mittelfeld gesichert, allerdings nicht in der Breite. Also kommen da mal ein paar Verletzungen zusammen, hat man relativ schnell, steht man dann davor, das Mittelfeld mit Eli Fernandez, Tom Gerkens und Co. zu besetzen. Von daher ist es natürlich auch so, dass ich sage, für Jorrit Hendriks muss man noch jemanden holen, weil man darf sich nicht darauf verlassen, dass irgendwie alle verletzungsfrei durch die Saison gehen. Und wenn man da niemanden holt, dann ist Ginter Appelkamp auf jeden Fall in seiner Verletzungsfreiheit deutlich wertvoller.
Ja, auch über Tanaka haben wir jetzt ja irgendwie gerade schon kurz geredet. Da würde ich auch sagen, genau wie Appelkamp trotzdem einer von den Spielern, wo man sagen könnte, das wäre halt jemand, wenn die mal einen Schritt nach vorne machen könnten, die Fortuna auch in der nächsten Saison auf ein neues Level heben. Also ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, wie ein Tanaka in den ersten 2-3 Saisonspielen diese Saison ausgesehen hat, mit diesen ganzen hohen Balleroberungen, mit diesen Vollsprints, wo er im Mittelfeld den Leuten Bälle abgelaufen hat und dann noch die Bälle verteilt hat, das würden wir uns auch wieder wünschen, von ihm zu sehen. Und das wäre, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt bei der Fortuna.
Ich gehe da fest von aus, der hatte halt einfach eine extrem krasse, belastende Saison. Ich gehe davon aus, dass er wieder an die Hinrundenleistungen in der nächsten Hinrunde anknüpfen wird. Genauso.
Dann arbeiten wir uns aus dem zentralen Mittelfeld langsam in Richtung der Sorgenkinderpositionen weiter nach vorne und gehen auf die offensiven Flügel. Die sind ja diese Saison schon nicht allzu breit besetzt gewesen. Und da wird sich dann für die nächste Saison gar nicht so viel tun, wie wir bis zum Winter halt noch gedacht hatten, als wir erfahren haben, dass die Verträge von Pettersson und Klaus noch ein halbes Jahr länger, noch ein ganzes Jahr länger laufen. Ja, nicht nur ich, das ging ja schon allen so.
Ja, ich habe da nicht drüber nachgedacht zu diesem Zeitpunkt. Ich denke immer nur von Spiel zu Spiel.
Ja, also ich glaube, so richtig zufrieden kann man ja schon in dieser Saison nicht damit sein. Also das ist ja auf jeden Fall einer der Punkte, wo es im Kader halt richtig hakt. Ja. Glaubt ihr denn, dass man da halt irgendwie, also dass man mit den klarer Millionen, die ja vielleicht überhaupt gar nicht fließen werden, wird man denn wirklich versuchen, da relativ viel zu ändern? Also ich glaube, gerade auf rechts sehe ich das zum Beispiel gar nicht so stark. Felix Klaus hat jetzt gerade auch wieder eine richtig gute Phase, muss man sagen.
Also wenn das nicht passiert, dann würde ich als Daniel Thun sofort kündigen. Weil du deine Karriere damit halt quasi schädigst.
Da muss was passieren.
Ja, ich glaube gerade der linke Flügel, oder? Also ich glaube, Peterson und man kann ja theoretisch auch Kujuba und Nana Ampoma noch dazu nehmen, können wir jetzt ja auch kurz abfrühstücken. Die beiden werden die Fortuna am Ende der Saison verlassen und genau. Das heißt, man hat dann zu dem Zeitpunkt, hat man dann für die Flügel Pettersson, Klaus und man hat eben auch Niklas Schipnowski, der ebenfalls von der Leih zurückkommen wird. Das sind halt schon mal drei Spieler. Schipnowski hat übrigens auch noch Vertrag bis 2025.
Kann man also wieder verleihen?
Ja, ist natürlich die Frage, wie man, also wo man ihn hinverleiht. Also ich könnte mir auch vorstellen, das sollte man vielleicht ehrlicherweise wirklich auch versuchen, dass man sich mit ihm zusammensetzt und vielleicht versucht, eine andere Lösung zu finden, weil selbst bei Regensburg schafft das halt mittlerweile überhaupt gar nicht mehr in den Kader. Also der hat jetzt in diesem Jahr zwei Einsätze bisher gehabt, hat es dann dreimal nicht geschafft, eingesetzt zu werden und saß auf der Bank. Die letzten drei Spiele hat das jetzt gar nicht mehr in den Spieltagskader geschafft. So, das ist auf jeden Fall wirklich auch gar keine gute Entwicklung. Und ich sehe auch nicht wirklich, wie das hier bei Fortuna Düsseldorf weitergehen könnte, weil er sich jetzt, glaube ich, eher zurückentwickelt hat in der Zeit bei Regensburg.
Also das mit Daniel Thun war natürlich ein wenig polemisch, aber wenn wir darüber überlegen, was wir wussten, bevor Daniel Thun oder als Daniel Thun bei der Fortuna unterschrieben hat, da war das Spiel der Außen über die Außen beim HSV, wo er vorher Trainer war, ziemlich wichtig. Dann war er ein Jahr bei der Fortuna Trainer mit Kalettner Rai, wo ganz offensichtlich das Spiel über Außen sehr richtig war. Aufgrund von individueller Stärke von Kalettner Rai, aber auch, glaube ich, weil Daniel Thun das nicht schlecht findet, dass man in der zweiten Liga irgendwie starke Außen braucht, ist halt auch irgendwie klar. Und da hat halt einfach das Management im Sommer keine Leute für geholt und das müssen sie dringend, 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 dringend aufholen. Haben da aber natürlich wieder Finanzmittel gebunden, die halt da Schwierigkeiten bereiten könnten. Klar, die Klarer-Millionen müssen da hingehen. Das ist auf jeden Fall eine der großen Baustellen. Es ist aber nicht die größte. Verrückterweise, ja, denn zu der kommen wir, glaube ich, gleich. Aber das ist halt also so offensichtlich, dass da was passieren muss. Und zwar bei Patterson auf der linken Seite, ja, du kannst da Emma Ioa hinsetzen, theoretisch, wenn wir nicht gleich zum nächsten Mannschaftsteil kommen würden. ja, aber mit Patterson kannst du nicht damit rechnen, dass der dir halt dieses Leistungsniveau braucht, dass du halt, da musst du einen Stammspieler holen. Und das ist natürlich einfach,
ne? Ja, das ist ja auch das Verrückte, wenn man sich so diese geschätzten Wolken, Marktwerte auf diversen Internetseiten anguckt, dass Christopher Patterson ja auch immer noch so mit so einem hohen Marktwert angegeben wird. Einen hohen Wert für die Mannschaft hat er manchmal gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn auch eher als Ergänzungsspieler nächstes Jahr. Ich hoffe einfach, dass da jemand Neues geholt wird.
Ja, ich glaube, in dem Wunsch sind wir uns auf jeden Fall alle einig. Und ich glaube auch, in der Chefetage hat man durchaus gesehen bei der Fortuna, dass es da durchaus ein bisschen neue Impulse brauchen könnte auf den Flügeln. Und ja, speziell dadurch, dass ja eben auch Kutschuba und Nana Ampoma gehen, ist da ja auch wirklich viel Bedarf. So, der letzte Mannschaft.
Weil die ja schon so unglaublich viel geleistet haben, die aktuelle Saison.
Ja, man hat vielleicht ein bisschen Gehalt, was man verteilen kann. Ansonsten, ich weiß auch nicht, ob die damit schon wieder finanzielle Löcher gestopft werden mit dem Gehalt, was da.
Ja, das darf ich mal aus.
Ja, das große Problem ist ja natürlich auch, dass nächstes Jahr in der TV-Geldwertung dann ein Erstligajahr wegfällt. Allein deswegen werden die Ressourcen der Fortuna geringere sein als in dieser Saison. Was man allerdings aber auch nochmal erwähnen könnte, die nächste Saison ist die letzte Saison, wo man die Millionen an Kölmel zahlen muss. Also das heißt, bis zum Sommer 2024 muss man, glaube ich, bezahlen. Und wenn dann das zweite Erstligajahr
so auch Saison aus der werden
wenn dann das zweite Erstligajahr auch aus der TV-Geldwertung fällt, muss man zumindestens dieses Geld irgendwie nicht mehr überweisen und kann sich dann zumindestens ab nächster Saison ein bisschen stabilisieren.
Da kann man ja jetzt quasi schon in Vorkasse gehen, um sich einen Stürmer zu holen, den man braucht.
Und das sollte man auch, weil da auf jeden Fall ganz schön der Schuh drückt. Das hat natürlich vor allen Dingen damit zu tun, dass David Kumjatski die Fortuna verlassen wird. Davon ist, glaube ich, im Augenblick weiterhin auszugehen, auch wenn noch nicht verlautbart wurde, wohin es David Kumjatski zieht. Zuletzt wurde er, glaube ich, mehrfach mit Union Berlin in Verbindung gebracht. Das würde eigentlich fast schon zu gut passen, wenn man sich vorstellt, wie gut er da funktionieren könnte, weil da ja anscheinend jeder Spieler irgendwie funktioniert. So oder so, aber wird es der Fortuna einfach unfassbar schwer fallen, in der nächsten Saison diesen Spieler zu ersetzen. Das ist doch eigentlich kaum vorstellbar, wie das funktionieren soll, oder?
Ich möchte dir sehr deutlich widersprechen. Dass man nächste Saison einen Stürmer braucht, hat nicht damit zu tun, dass man David Kovacko ersetzen muss, sondern dass man mit Daniel Ginczek einen Spieler verpflichtet hat, auf den man einfach nicht setzen kann. Wenn man die Kohle, die man für Daniel Ginczek ausgegeben hat, für einen Spieler ausgegeben hätte, wo man sicher sein kann, okay, der macht halt 30 Spiele. Vielleicht mal, wenn es schlecht läuft, 27 Spiele, dann wäre die Fallhöhe der David Kownacki Weggangs, die wäre immer noch hoch, das gebe ich zu, aber nicht so hoch wie jetzt. Jetzt hat man halt einfach nur einen Stürmer, auf den man sich verlassen kann, und das ist Emma Ioa. Sonst kann man sich auf keinen verlassen. Dann Dajan Ginczek, den Verletzungsanfälligen, Ruven Hennings, der ist halt, wie alt ist er gerade? 35, wird, ne? 36. Jetzt im August. Also, man hat ja quasi den Vorgriff geleistet, könnte man sogar sagen, aber das hat halt zu nichts geführt.
Und man muss auch nochmal sagen, wenn wir jetzt sind weit fortgeschritten in der Saison, wenn wir nochmal zurückspulen an den Anfang der Saison, wo nicht vorherzusehen war, was für eine Saison David Kownacki spielen würde, wenn der sich so eine Saison, wie er sich vielleicht letztes Jahr geleistet hat, dieses Jahr geleistet hätte und Ginczek weiterhin Rohrkrepierer gewesen wäre, wo stände denn die Fortuna dann heute?
Dann hätte Klaus Allofs halt wahrscheinlich noch weitere 3 Jahre bekommen, hätte aber den Trainer entlassen. Obwohl die ganze Scheiße auf seinem Dings gelandet wäre. Dann hätte er nämlich nicht nur, eigentlich haben die ja nicht nur keinen Außenstürmer geholt, die haben ja eigentlich mit was kalkuliert, mit dem man nicht kalkulieren kann, nämlich dass David Kownacki halt die beste Saison seit der ersten, die er bei der Fortuna gespielt hat. Und damit konnte man nicht kalkulieren. Das zeigt eigentlich nochmal das Versagen der sportlichen Leitung in einigen Aspekten im Transfersommer. Denen ist halt quasi ein Geschenk in den Schoß gefallen. Und ich weiß, ich übernehme jetzt hier Lou's Rant quasi, den er seit Wochen vorbereitet hat. Und er stirbt jetzt innere Tode dafür, dass er das nicht tun darf. Aber ich klaus dir jetzt einfach, Lou, und übergebe dir jetzt auch damit dieses Ding. Weil der Tim hat nämlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja.
Nur ich bin ja eigentlich recht froh, dass das alles gesagt wurde. Man kann ja auf jeden Fall trotzdem nochmal sehr glücklich anmerken, dass man überhaupt solche Spieler wie Jonah Niemitz und Emma Ioa hat. So, das heißt, man hat zumindest einen Spieler, auf den man sich einen Zweitliga-erprobten Stürmer, auf den man sich verlassen kann für die nächste Saison. Und man hat, und das ist wirklich extrem wichtig mit Niemitz, halt irgendwie so ein bisschen so diese Aspekte Wucht und vor allen Dingen Tempo halt abgedeckt.
Ja.
Auch wenn es da natürlich auch noch viele Aspekte an seinem Spiel gibt, die er weiter ausbilden muss, aber das ist trotzdem richtig gut, dass die Fortuna das hat. Und und dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall trotzdem nochmal ganz kurz über Ruven Hennings sprechen. Vor allen Dingen, weil ich mir da auch vorstellen könnte, dass wir da vielleicht gar nicht so richtig einer Meinung sind. Ich glaube, also bei Ruven Hennings fällt es mir, glaube ich, fast schwerer als bei allen anderen, da mit wirklich einem analytischen, ruhigen Kopf halt irgendwie drauf zu blicken und nicht irgendwie emotional zu werden, weil ich würde eigentlich schon sagen, ach mein Gott, Alan, bei Hennings kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er eben auch für weniger Geld verlängern würde. Das ist ja bei Hoffmann anscheinend nicht der Fall. Allein schon, weil Hennings sich ja irgendwie auch damals bereit erklärt hat, große Teile seiner Ablösesumme zu zahlen, als er aus England zur Fortuna gewechselt ist, finde ich, könnte man da schon irgendwie noch was zurückgeben. Natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass man sich schon auch durchaus noch einiges von ihm verspricht. Und das würde ich schon irgendwie auch noch tun. Ich stehe jetzt aber auch ein bisschen unter dem Eindruck von dem Spiel gestern, wo er relativ gut aussah. Und ich glaube, wir haben in dieser Folge relativ deutlich gemacht, dass dieses Spiel gestern eigentlich kein Maßstab sein sollte. Von daher lasse ich mich da jetzt auch gerne, glaube ich, vom Gegenteil überzeugen. Ich weiß nicht, Tim, wie siehst du das?
Nein, ich möchte das nicht jetzt machen. Ich möchte genau in diese Kerbe hauen und sagen, reden wir da in 3 Wochen nochmal drüber. Weil ich finde tatsächlich, Ruven Hennings hat in dieser Saison gezeigt, dass er in der Form, in der er jetzt ist, nicht mehr leider, so, das tut mir auch in der Seele weh, aber einfach nicht mehr gebraucht wird.
Also das würde ich so nicht, das ist jetzt sehr richtig, jetzt ist es persönlich, Tim, nein. Das glaube ich nicht. Ruven Hennings. Nee, ich glaube halt, dass Ruven Hennings halt auch ein vernünftiger Kaderspieler noch sein kann. Wie er es auch diese Saison war. Er ist halt nicht mehr der Spieler, den die Fortuna braucht in dem Bereich, nämlich ein Stammspieler, Stürmer, der er halt vor 2 Jahren noch war, Ruven Hennings, wo du sagen konntest, klar, die Position Stürmer ist besetzt. Da ist Ruven Hennings. Das ist er nicht mehr. Dass man für ihn noch einen sinnvollen, auch sportlichen Einsatz auf eine Saison hinaus finden kann und dass man da vielleicht auch mit ihm zusammen eben die wirtschaftlichen Dinge dazu anpassen kann, das glaube ich, das hoffe ich auch. Ja, also ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die Fortuna jetzt verkündet, wir verlängern noch ein Jahr mit Ruven Hennings, wenn man eben sagt, und das ist einen Plan mit ihm hat, auch einen sportlichen Plan mit ihm hat. Man braucht aber neben Ruven Hennings noch einen Stürmer vom Kaliber eines Daniel Ginczek mit existierenden Bändern, Sehnen, Knochen und was weiß ich was. Ja. Wenn man oben mitspielen möchte in der Zweitligasaison, dann braucht man den noch.
So. Ja, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich glaube, ein kleines Problem an der Sache ist, dass Ruven Hennings einfach ein historisch schlechter Joker ist. Also ich glaube, irgendwie um den mal einfach immer noch mal für 15 Minuten reinzuwerfen, das wäre super schön, wenn das funktionieren würde. Allerdings kann ich mich an unglaublich wenige Joker-Tore von Ruven Hennings erinnern. Und der ist ja wirklich auch in den letzten Jahren dann doch recht häufig nur von der Bank gekommen. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch sehr gut vorstellen, dass man da halt schon auch eine Lösung finden könnte. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Hennings nochmal irgendwo anders hinwechselt, ist relativ klein. Also er scheint sich ja, glaube ich, mit seiner Familie sehr, sehr wohl zu fühlen hier. Hat, glaube ich, irgendwie auch gebaut und so weiter. Also ich glaube, da nochmal irgendwie für ein Jahr oder so wirklich zu wechseln, das würde ja irgendwie eigentlich nur Sinn machen, wenn man irgendwie vielleicht nochmal ins Ausland will oder sowas, als jemand mit so einer Karriere wie Hennings sie hat. Aber ich glaube, das macht einfach, glaube ich, gerade von der persönlichen Situation nicht so viel Sinn. Fortuna soll ihm ja auch anscheinend irgendwie schon einen Posten angeboten haben für nach der Karriere. Also wen wundert's? Ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen die Frage, wenn ein weiterer Fortuna-Hero wechselt auf die Geschäftsstelle. Aber das ist ja eben auch, das kann man ja schon auch einfach dann trotzdem jetzt auch mal positiv hervorheben, einfach auch eine große Qualität der Fortuna, dass sie es halt immer wieder schafft, diese Leute auch dann über die Karriere hinaus halt irgendwie an sich zu binden und irgendwie auch Identität zu schaffen.
Ich würde dazu noch einen Satz sagen wollen, Tim. Es gibt auch noch einen anderen sportlichen Grund, warum es nicht schaden muss, Ruven Hennings im Kader zu haben. Man könnte ja sagen, er nimmt halt einem jungen Spieler die Möglichkeit für Einsatzzeiten. So, ne? Also Ruven Hennings wird gebracht, deswegen wird nicht Jonah Nimitz gebracht. Aber er ist halt vom Spielertyp halt sehr, sehr unterschiedlich zu Nimitz. Und deshalb ist es halt für mich okay zu sagen, man hat ihn noch da, um halt für gewissen Situationen ihn noch bringen zu können. Und vielleicht nicht für alle, sondern dann greift man eben einen Bankplatz weiter.
Also ich sehe es halt einfach tatsächlich so, dass er in dieser Saison noch ein wichtiger Puzzlestein im Kader sein konnte und damit einen guten Abgang bekommt. Aber das sehe ich für nächste Saison nicht mehr so. Und ich finde es halt schade, wenn er dann fast nur noch auf der Bank sitzen würde oder so. Ich glaube nicht, dass er nochmal an die bisherigen 6 Tore anknüpfen wird. Glaube ich leider nicht. Ich glaube, er ist leider über seinen Zenit hinaus.
Ja, das glaube ich. Das stimmt, ja.
Und deshalb würde ich es besser so in der Saison, wo er noch ein Faktor für die Mannschaft war, aufhören, als noch ein Jahr irgendwie zwischen der ersten und zweiten zu pendeln.
Ja, das ist ein absolut valides Argument.
Ja, die Entscheidung liegt auf jeden Fall dabei bei Ruven Hennings und genauso bei der Fortuna. Und ich glaube, Tim hat das ja auch ganz gut angesprochen. Tim würde ganz gerne mit seinem Urteil noch 3 Wochen warten und das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Zeitrahmen dazu, wie es auch in Wirklichkeit laufen wird, werden wir mit Sicherheit auch drüber sprechen. Okay, ich würde sagen, ich glaube, ja, damit sind wir bei unserem Segment auf den Kader für nächste Saison, für den Sommer und so weiter zu schauen, am Ende angekommen. Das wird uns mit Sicherheit hier noch die weiteren Folgen in diesem Frühling begleiten. Da besteht, glaube ich, überhaupt gar kein Zweifel. Was wir jetzt aber erstmal noch machen wollen, ist uns ein bisschen ums Tagesgeschäft kümmern. Und das heißt, nach der Länderspielpause geht es gegen den HSV. Und dazu haben wir uns, wie es ja in diesem Podcast in jedem Jahr und in jeder Saison Tradition ist, wie immer den Christian eingeladen, um über den HSV zu sprechen. Hallo Christian.
Oh, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr drüber. Und wir freuen uns natürlich auch sehr auf die Partie gegen den HSV in der nächsten Woche. Die Frage ist ja wahrscheinlich gerade so ein bisschen, welcher der Vereine nimmt dieses Spiel eigentlich ernster? Also hat man als HSV-Fan wirklich das Gefühl, dass man dieses Spiel gewinnen muss, um die Fortuna auf Distanz zu halten? Oder will man die Punkte vor allen Dingen holen, um oben nicht den Anschluss zu verlieren?
Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, ob man Menschen fragt, die sich zumindest in den letzten Jahren ja dank euch auch ein bisschen mit der Fortuna beschäftigt haben oder nicht, weil also eine Theorie bleibt ja nach wie vor, immer dann, wenn die Fortuna oben wieder ein bisschen drankommen kann, wird sie es auf jeden Fall nicht tun. Von daher sehe ich, also ich habe im Moment weniger Angst vor Fortuna Düsseldorf, das sage ich einfach mal so, sondern mehr vor St. Pauli nach der Siegesserie. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein sehr schwieriges Spiel wird für den HSV aufgrund der letzten Spieler, aufgrund der personellen Situation. Unser Kapitän wird wieder ausfallen. Und einfach, weil der HSV im Moment nicht in einer besonders guten Phase ist. Und da kann man jetzt natürlich hoffen, dass die Länderspielpause das ein bisschen verbessert und verändert. Aber ich glaube natürlich nach wie vor daran, dass die Fortuna aus Düsseldorf auch noch richtig ins Aufstiegsrennen eingreifen kann. Aber ich bin noch unsicher, ob die Leistung bei der Fortuna konstant genug sein werden über die nächsten Wochen. Aber da werdet ihr ja auch schon viel drüber gesprochen haben.
Also dazu vielleicht eine ganz interessante Zahl. Die Länderspielpause kam wirklich zur Unzeit, aber auch deine Anmerkung, dass Fortuna wahrscheinlich in dem Moment, in dem man oben andocken könnte, wieder verlieren wird. Man war kein Mal in dieser Saison länger ungeschlagen als jetzt. Man hat 4 Spiele hintereinander nicht verloren. Das gab es vorher in dieser Saison so noch nicht.
Aber man hat ja auch gegen andere, also Heidenheim natürlich das Unentschieden, aber die sind ja nicht nur dafür da, über die Fortuna zu reden, sondern du hast ja jetzt, Christian, auch schon angedeutet, dass es aktuell nicht so läuft. 0-0 gegen Kiel, wo man sagen kann, das kann im Laufe einer Saison vielleicht auch mal passieren, dann aber davor die herbe Niederlage gegen den KSC. Ist denn eigentlich aktuell eine Ergebniskrise oder liegt es tiefer und muss daher noch mehr Sorgenfalten auf die HSV-Stirn treiben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist, glaube ich, wie so häufig, man kann jeden der etwas schwächeren Auftritte der letzten Wochen individuell erklären. Die Frage ist halt, ob einen das dann befriedigt zurücklässt. Ich glaube schon, dass es die gleichen Probleme sind, die Tim Walters Fußball in den letzten anderthalb Jahren immer gezeigt hat, nämlich man ist dann doch relativ ausrechenbar und es gibt einen sehr einfachen Weg, den HSV in die Knie zu zwingen mit frühem Draufgehen und mit Aggressivität. Das hat eben vor allem in Karlsruhe sehr, sehr gut gemacht. In Kiel war es vor allem defensiv dann schon wieder besser, da fehlte vorne so ein bisschen die Durchschlagskraft. Ich hoffe so ein bisschen, dass eben die Länderspielpause dazu führt, dass einzelne Spieler wieder komplett fit werden und auch ihre leichte Formkrise, die ich zu beobachten meine, überwinden können. Also gerade im zentralen Mittelfeld waren jetzt abwechselnd Reis angeschlagen und dementsprechend nicht ganz fit und Jonas Meffert auf der 6 eben auch. Und das kann der HSV so nicht kompensieren im Moment. Und bei Benesch zum Beispiel auf der offensiven Achterposition ist es auch so, dass man da im Moment nicht so genau weiß, was man da jetzt eigentlich machen soll, weil der hat in der Hinrunde schon sehr viele gute Aktionen gehabt und ist oder war auch stärkster Vorbereiter der Liga, glaube ich. Aber da ist auch seit einigen Spielen sehr, sehr wenig. Also würde ich sagen, im Mittelfeld einige Spieler im Formtief und in der Abwehr halt Ausfälle. Also dass der HSV seit mehreren Wochen jetzt ja schon ohne den wahrscheinlich besten Innenverteidiger spielt, aufgrund der EPO-Geschichte, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Sebastian Schonlau ist zwischendurch ausgefallen, verletzt. Auf rechts ist Moritz Heyer also dann irgendwann in die Mitte geschoben worden gegen Karlsruhe und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen war die Viererkette auf jeden Fall in den letzten Wochen auch zwischendurch mal sehr problematisch.
Du hast mir irgendwie geschrieben, Schonlau fällt auch für das Spiel aus am Freitag in 2 Wochen oder hattest du das nur befürchtet in dem Moment, wo du es schriebst?
Er fällt aus wegen der 5. Gelbe, die er sich jetzt geholt hat. Also gegen Kiel gespielt wieder im Verbund mit Jonas David und das war sehr, sehr gut. Also die beiden funktionieren sehr gut miteinander. Jetzt wird wahrscheinlich hoffentlich Javi Montero in der Innenverteidigung spielen. Der hatte einen sehr schlechten ersten Auftritt beim HSV, beim Spiel gegen Heidenheim in der ersten Hälfte, wo der HSV ja 3 Gegentore bekommen hat und 5 hätte bekommen können, was nicht nur an ihm lag, aber auch an ihm. Als der aber reinkam in Karlsruhe, hat er auf mich einen ziemlich guten Eindruck gemacht, hat sich dann aber leider noch die gelb-rote Karte abgeholt, weswegen er schon wieder raus war, jetzt dann aber wieder da. Und, ja, also ihr seht, dass gerade in der Viererkette im Moment noch sehr viel Unruhe hinten ist und ja, das tut der Mannschaft auf jeden Fall nicht gut, weil der HSV spielt ja sehr gerne unter Tim Walter flach hinten raus und dafür braucht es sehr viel Eingespieltheit und Selbstvertrauen, das ist im Moment nicht immer vorhanden.
Und Walter schiebt ja auch gerne seine Spieler hin und her. Da hilft es natürlich auch nicht, wenn man nicht eingespielt ist.
Ja, genau. Also das hat mich gegen Karlsruhe, da kann man jetzt sagen, hinterher ist man immer schlauer, aber schon vorher, also als ich die Aufstellung da ist, genervt, dass Noah Katterbach, der ja, glaube ich, ein ganz guter Linksverteidiger ist, auf rechts als Rechtsverteidiger spielen musste und Moritz Heyer, der sonst Rechtsverteidiger spielt, auch schon sehr oft Innenverteidiger gespielt hat, aber unter Tim Walter schon länger nicht mehr Innenverteidiger spielen musste und die Struktur war da einfach nicht mehr gegeben und das ist dann einfach sehr fragil und wenn dann so eine Mannschaft wie Karlsruhe, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch 4 Spiele in Folge gewonnen hatte, dann da aggressiv auftritt zu Hause, dann kommt der HSV in arge Probleme und hätte da auch zur Pause schon 0-5 hinten liegen können. Das muss man so hart sagen.
Hat sich denn, wenn man den HSV von diesem Jahr vergleicht, im Vergleich zum HSV der letzten Jahre, dann nochmal ein bisschen was in der Konstanz getan? Also in der Hinrunde hatte man ja ein bisschen den Eindruck, dass der HSV doch nochmal irgendwie ein Stück an Reife gewonnen hatte. Und ja, ich meine, dass es jetzt mit Sicherheit in der Rückrunde nochmal zu irgendwann zu einer kleinen Schwächeperiode kommt, ist ja, glaube ich, klar. Da geht ja jede Mannschaft nochmal durch. Oder hast du wirklich Sorge, dass es da jetzt wieder zu so einem Einbruch geben könnte, wie zu einem Einbruch kommen könnte, den wir jetzt ja schon viel zu häufig vom HSV eben auch gesehen haben in den letzten Jahren?
Ja, also ich vom Gefühl würde ich eigentlich sagen, dass die Mannschaft schon reifer geworden ist als letztes Jahr und dass vor allem der Kader breiter geworden ist und dass auch gerade die Neuzugänge, die man jetzt im Winter noch geholt hat, also Noah Katterbach und auch Andras Nemeth zum Beispiel, ein relativ talentierter Mittelstürmer, den Kader echt nochmal verbessert haben, gerade in der Breite. Also man darf ja nicht vergessen, dass es im Moment durchaus passieren kann, dass Sonny Kittel, der glaube ich schon in einigen Zweitligamannschaften immer noch Stammspieler wäre, im Moment überhaupt dann von der Bank kommt. Rens Fortibor Königsdörfer, der hochgradig talentiert ist und auch häufiger mal von Anfang an spielt, aber im Moment auch oft von der Bank kommt. Ansi Suhonen, der in der Schlussphase der letzten Saison Leistungsträger war, leider in der Hinrunde wieder länger ausgefallen ist, aber jetzt auch langsam wieder zurückkommt. Also ja, und man mit Jean-Luc Dompé, den ihr, glaube ich, auch schon mal habt spielen. Wenn er gut drauf ist, einen ganz kompetenten Spieler, gerade für so massierte Zweitliga-Spieler. Und deswegen glaube ich eigentlich schon, dass die Mannschaft besser geworden ist, was man halt auch auf jeden Fall positiv sagen muss. Und ich glaube, der Eindruck jetzt nach den letzten Wochen ist halt auch einfach ein bisschen verzerrt. Die Moral ist halt immer noch wahnsinnig da. Also dass ein 3-0 oder ein 0-3 zur Pause in Heidenheim holt man eigentlich nicht auf. Also das ich habe das Spiel zwischendurch nur mit einem Auge gesehen, aber das war schon beeindruckend, dass man sich da überhaupt noch zurückkämpfen konnte in der zweiten Hälfte. Und selbst gegen Karlsruhe, wenn das ein bisschen besser läuft, kann das auch noch ein Unentschieden geben. Das wäre nicht verdient gewesen, aber es wäre möglich gewesen. Also zwei schlechte Halbzeiten nacheinander spielt der HSV eigentlich selten im Moment. Das lässt mich hoffen und ich habe es ja schon angedeutet, ich hoffe, dass die Länderspielpause da auch mal dazu führt, dass einige wieder ein bisschen besser in Form kommen. Ja, aber dann wird es eben darauf ankommen, eben die dreckigen Spiele auch zu gewinnen. Also das hatte jetzt auch in der Rückrunde ganz gut funktioniert, also gegen Bielefeld zum Beispiel und gegen Nürnberg, wo es wirklich gegen zwei sehr, sehr schwache Mannschaften ging, hat man relativ souverän gewinnen können. Und das sind eigentlich so Spiele, wo man in der letzten Saison auch mal nicht gewonnen hat. Aber ja, man hat jetzt halt Heidenheim und Darmstadt schon hinter sich. Ich habe trotzdem Respekt vor den nächsten Wochen. Also in Düsseldorf zu Hause das Stadtderby, wo ich wenig erwarte, gegen Hannover, die zwar im Moment katastrophal schlecht sind, aber mit Sicherheit demnächst den Trainer wechseln werden und dann gegen den HSV trotzdem wieder irgendwie ein 1 erkämpfen werden, wie so häufig. Also und dann noch in Lautern, also das sind, glaube ich, so fast die nächsten Wochen, da wird sich schon, glaube ich, die Richtung so ein bisschen entscheiden. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es sind noch einige Punkte Vorsprung vor Platz 4 und 5 noch.
Ja, Platz 3 wäre ja auch trotzdem schwierig, kennt man ja.
Jetzt ist Länderspielpause. Was wird da passieren in Hamburg? Die Journalie sucht passende Themen. Wird da der Druck wird doch enorm sein auf der Mannschaft, weil jetzt schon wieder die Parallelen zu den letzten Jahren aufgemacht werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade nach dem Karlsruhe-Spiel hatte ich den Eindruck, dass die Sachen schon in der Schublade waren, die Artikel, und eigentlich nur noch mit Namen ergänzt werden mussten. Also ja, das fand ich auch tatsächlich ein bisschen übertrieben. Tim Walter hat ja selber jetzt den Druck nochmal erhöht, vielleicht kann man das so sagen, indem er gesagt hat, wir werden in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen. Andererseits weiß er, glaube ich, auch, dass wenn das nicht passieren wird, dass er dann nicht mehr HSV-Trainer sein wird und dann wird auch der Kader jetzt ganz schwer werden, den Kader überhaupt zusammenzuhalten. Von daher glaube ich fast nicht, dass man den Druck da noch erhöhen kann gerade. Ganz praktisch habe ich eben gelesen, dass wir am Donnerstag ein Testspiel gegen Braunschweig haben. Warum auch immer. Und was, glaube ich, auch ungewöhnlich ist, der HSV hat mittlerweile wieder einige Nationalspieler und auch U21-Nationalspieler, wo ich ein bisschen besorgt bin, dass da irgendwie doch mal irgendwie dumm umknickt in den nächsten anderthalb Wochen. Aber ja, der Druck wird nicht kleiner werden. Und gerade jetzt dadurch, dass die Fortuna ja doch, was ich gelesen habe, recht überzeugend gewonnen hat am Wochenende. Bin ich gespannt, wie dann die auch im Vorfeld so die Kommunikation wird.
Ja, ich glaube, wenn wir sonst nichts Sportliches mehr haben,
Ich hätte schon noch eine sportliche Frage. Also, sorry, ich wusste jetzt nicht, ob hier noch einer von euch sportlich reingrätschen wollen würde. Wir haben ja, du hast die Viererkette ja erwähnt, die anscheinend ja auch bei dir so ein bisschen das Hauptsorgenkind ist, nachvollziehbarerweise, das Mittelfeld. Kann man ansonsten erwarten, über außen brennt die Bude und Glatzel macht den Ball von außen rein? Oder gibt es noch eine etwas raffiniertere Variante, auf die man in Düsseldorf gespannt sein muss, wo man sagen muss, mit der Qualität, die der HSV das ja zum Teil auf den Platz bringt, ist das ja auch kein schlechtes Vorgehen, wenn man die Spieler dafür hat, wenn man so einen wirklich fantastischen Zweitligastürmer wie Robert Glatzel hat, dann kann man das natürlich auch machen, aber Wie schießt der Hamburger Sportverein die Tore?
Meistens schießt er sie tatsächlich genauso. Also über außen, also auf außen Überzahl bilden, durchkombinieren auf außen und dann, wenn möglich, einen hohen Ball auf den Kopf von Glatzel oder auch versuchen mal so halb in den Rückraum. Wo man sich keine Sorgen machen muss, sind Eckbälle. Am Samstag gab es sage und schreibe 17 Ecken. Also ich glaube, aus halb sind so ein bisschen Tor, ist so ein bisschen Torgefahr entstanden. Ich glaube, man hat auch tatsächlich das Gepöbel muss gerade kurz sein, erst so nach 10 Minuten gemerkt, dass gar keiner auf dem Platz ist, der das sonst macht. Also irgendwie in der 11. Spielminute ist Miro Muheim ausgewechselt worden und dann war so, okay, wer macht das denn jetzt heute eigentlich? Ja, durfte jeder mal, glaube ich, so ein paar Bälle hochschlagen. Dann hat man das kurz versucht, aber ohne, dass da irgendwie was eingespielt war. Also das war relativ schlecht. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr Weitschüsse geben würde tatsächlich. Gerade am Samstag hatte ich den Eindruck, dass man da vielleicht was hätte holen können gegen Kiel. Ansonsten, was ich mir auch wünschen würde, wäre, wenn man den Gegner ein bisschen mehr zum Fußballspielen zwingen würde manchmal. Also auch Fortuna Düsseldorf ist ja, glaube ich, durchaus eine Mannschaft, die den Ball manchmal ein bisschen was anfangen kann. Und das fände ich eigentlich gut, wenn man das durchaus als Stilmittel mal einbringt zwischendrin, weil gerade gegen Kiel war es eigentlich immer eine ganz gute Idee, dann auch mal die Kieler Viererkette hinten mit dem Torhüter sich rausspielen zu lassen und dann selber mal drauf zu gehen und den Ball hoch zu gewinnen.
Oh, ein bisschen Angst schlucken hier. Ja.
Ja. Aber ja, also über die Außen wird es wahrscheinlich wieder gehen. Also ich habe das, also das kommt mir gerade vor, als würde ich das hier jetzt auch schon zumindest das dritte Mal erzählen. Aber ich glaube, das so spielen wir immer noch, ja.
Aber Weitschüsse sind sowieso ein völlig unterschätztes Mittel im Zweitliga-Fußball.
Es gibt den, ja. Tim ist ein Connoisseur des Weitschusses, muss man sagen.
Ja, gerade wenn man halt Spieler hat, wo man das Gefühl hat, die könnten das eigentlich auf dem Platz. Also so ein Benesch und auch so ein Glatzel und so ein Königsdörfer, habe die schon von weitem schießen sehen und das sah eigentlich meistens ganz gut aus. Und ja, mal gucken.
Damit wissen wir ja schon, was für ein Spiel wir erwarten. Man muss halt sagen, dass deine Forderung, die du hast an den HSV, ich könnte mir vorstellen, dass ein Spiel in Düsseldorf dem HSV tatsächlich auch liegt. Das Spiel in Hamburg gegen die Fortuna hat dem HSV ja auch schon deutlich gelegen. So muss man das so, es war eine wahrscheinlich der klarsten Niederlagen der Fortuna dieses Jahr gegen Paderborn. Aber der HSV war einfach die bessere Mannschaft. Aber Lou, du wolltest quasi vom eigentlichen, nein, du wolltest eigentlich vom Randthema beim HSV, dem sportlichen, zu den Knusperthemen kommen.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch die Zeit haben, dann noch kurz auf diese halben Knusperthemen wie Autounfälle und irgendwelche positiven Dopingproben irgendwie überzuleiten. Vielleicht gehen wir erstmal auf die Themen, die wir auf jeden Fall noch besprechen müssen. Denn wir wollen natürlich wissen, was ist los im Vorstand, was ist los im Aufsichtsrat, was hat Klaus-Michael Kühne mal wieder gesagt. Und vor allen Dingen wollen wir aber auch wissen, das ist jetzt aber vor allem mein persönlicher Eindruck, ist da dieses Jahr ein kleines bisschen weniger los als sonst? Oder nimmt man das irgendwie mittlerweile nur noch so als Grundrauschen wahr und liest einfach über die Schlagzeile komplett drüber?
Also im Hinblick jetzt auf Vorstand und Kühne und sowas, oder was meinst du?
Genau.
Also ich glaube, es gab ja schon doch sehr viel mit Finanzvorständen, die dann irgendwie nicht mehr da sein sollten und wo im Nachhinein doch nochmal sehr viel mit Mist sich gegenseitig beworfen wurde. Also gerade Jonas Bold hatte da, und von dem, also wenn Jonas Bold in der Öffentlichkeit etwas sagt, dann glaube ich, tut er das in vollem Bewusstsein davon, was er da tut, hat da doch nochmal nachgetreten und auch im Hinblick auf Marcel Janssen relativ deutlich gemacht, wie er das alles so findet. Ich glaube, dass wir tatsächlich gerade alles ein bisschen davon verdeckt, oder wurde es bislang, dass man halt sportlich einigermaßen erfolgreich war. Also bis zum Karlsruhe-Spiel hatte man sehr, sehr lange nicht mehr verloren. Man war ist immer noch auf einem einigermaßen guten Kurs, aber man war auf Kurs Platz 2. Und ich glaube, deswegen scheint man da gerade so ein bisschen die Füße still zu halten. was Klaus-Michael Kühne angeht und welche Szenarien da jetzt gerade im Hintergrund wieder durchgespielt werden, da kann ich gerade tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe auch da den Eindruck, dass die Tür da noch nicht zu ist für Kühne, weil man, glaube ich, schon weiß, dass man irgendwie wieder an Geld kommen muss und irgendwie wieder dass man glaubt, glaube ich, immer noch, dass man Kühnes Einfluss dann irgendwie einhegen kann mit Mechanismen, ob das klappen würde, sei mal dahingestellt. Ich habe gerade den Eindruck, dass es noch einigermaßen ruhig ist, wenn das jetzt in den nächsten 2-3 Spielen schief geht, könnte ich mir vorstellen, dass da wieder ein bisschen mehr Alarm auch ist und es knuspriger wieder wird.
Aber die berühmt-berüchtigte Frage, hat es Einfluss auf das Sportliche? Man weiß es nicht, man hofft es nicht und man...
Nee, kann man, glaube ich, gerade nicht so sagen. Ich habe, also die Geschichte mit dem Epo-Doping, vielleicht Epo-Doping, hat, glaube ich, gerade tatsächlich mehr Einfluss auf die Mannschaft, aber ich hatte bislang in den letzten Wochen den Eindruck, eher einen positiven, also die Solidarisierung mit dem Spieler war dann doch relativ eindeutig. Es gab ja auch Szenen, wie das Trikot hochgehalten wurde bei einem Spiel. Habe das Gefühl, dass da vielleicht eher so eine Art Wagenburg-Mentalität, um das schlimme Wort zu benutzen, entstehen könnte, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, sich gerade betrogen zu fühlen. Aber ja, mal schauen.
Mal schauen. Ist es vielleicht schon unsere Hinleitung, um dich nicht noch länger vom Schlaf abzuhalten? Ich glaube, wir haben irgendwie einen guten Eindruck bekommen vom Hamburger Sportverein. Sportlich, wenig überraschend, muss man sich schon sorgen, wenn der HSV gegen die Fortuna antritt. Es ist halt nicht Hansa Rostock. Das ist... glaube ich, die Erkenntnis, die wir jetzt schon haben. Man muss in Düsseldorf ein bisschen hoffen darauf, dass die Hamburger nicht ins Rollen kommen über außen. Man muss eventuell überlegen, was machen wir mit Schwachpunkten auf außen, die offensiv eventuell interessant sein könnten, aber ob Michael Karbovnik da immer die erste Wahl ist defensiv, ist zu einfach, wird man sehen vielleicht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach spielt. Jurid Henrichs wird verletzt sein durch die, nee, nicht verletzt sein, die 5. gelbe Karte, das hat Christian hat mir im Spiel noch eine Übersicht der Fortunen geschickt mit 4 gelben Karten, so quasi als Bingo-Liste, und wenig später rutschte Jurid Henrichs einmal quer über den Platz, um sich seine gelbe Karte abzuholen. Kurz vorher war schon ein Wechsel vonstatten gegangen, um 2 Gelbgefährdete runterzunehmen. Das hatte also Daniel Thun schon gesehen. Aber der Jinx hat ein bisschen geholfen, Christian zumindest. Und ich glaube, Jurid Henrichs wird auch der Fortuna fehlen in der aktuellen Form und in der aktuellen Position, die er spielt. Man wird sehen, wie man das auffängt. Entweder mit dem offensiven Appelkamp oder indem man Tanaka und Sobotka nebeneinander laufen lässt.
Ja, das ist, glaube ich, für mich die wahrscheinlichere Option, ja.
Denke ich auch gegen HSV, ja.
Ich bin sehr gespannt, ob man dem HSV das Spiel überlässt oder wie man rangeht.
Ja, ich finde es auch sehr spannend, weil gerade, wie Christian sagt, den HSV hoch attackieren, das ist natürlich was die Fortuna mal situativ ganz ordentlich hinbekommen hat in dieser Saison, aber so als stetiges Stilmittel hat die Fortuna das eigentlich nicht im Repertoire. Von daher gehe ich da auch, glaube ich, mit Jan, mit dem HSV müsste es eigentlich wirklich ganz gut liegen nächsten Freitag.
Dann haben wir es für dich, Jinx, Christian, du wirst ja auch im Stadion sein. Denk also daran, wenn David Kownacki jubelnd seine Runden dreht im Rund in Düsseldorf.
Ich werde ich.
Dann vielen Dank dir, wie immer. Ja, der HSV muss einfach in der zweiten Liga bleiben, nur für diese Gespräche, Christian, es tut mir leid. Wir danken natürlich euch allen fürs Zuhören. Macht's gut. Ihr habt jetzt für die 2-Stunden-Folge, die das jetzt hier werden wird, auch genug Zeit. Und wir hören uns dann nach dem Spiel gegen den HSV in alter Frische. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.